Paul's Guitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
Paul's Guitarcast Edition 4. Ich freue mich, dass ihr immer noch am Start seid. Die ersten drei Folgen. Ich fand es mega. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Immer noch im einwöchigen Rhythmus, bald im zweiwöchigen Rhythmus, aber egal. Heute habe ich einen lang ersehnten Gast endlich da. Einmal heißt lang ersehnten Gast. Ich freue mich einfach, dass der Dom von Born From Pain da ist. Langjähriger Ex-Arbeitskollege mittlerweile aus Musikshop Axel. Und wir unterhalten uns voraussichtlich viel über Gitarren, Gitarrenszene. Musikshop Axel Talk darf nicht fehlen. Und ja, Dom, hast du Bock?
Na klar, lass anfangen.
Okay, fangen wir an. Ich habe ja in der letzten Folge den Walle oder bei der letzten Interviewfrage den Walle schon mal gefragt gehabt, was seine erste Gitarre war. Und vielleicht ist das eine gute Einstiegsfrage. Was war deine erste Gitarre?
Eine Samick Western Gitarre, die ich von meiner Mutter quasi geerbt habe. Also geerbt ist das, das ist ein doofes Wort, ne? Wenn meine Mutter ist ja nicht gestorben. aber die hatte die halt noch. Und ja, das war meine erste Gitarre. Furchtbare Seitenlage natürlich. Man hat keine Ahnung, wie man Hals einstellt oder sonst wie. Und das hat sehr wehgetan, die ersten Gehversuche. Aber dann hat man's.
Ist das die Gitarre gewesen, als du gerade im Shop frisch angefangen hast, die Lars und du mir hinten in die Werkstatt gestellt habt, mit dem Ding, ja, ist irgend so ein komischer Kunde, der will die fertig gemacht haben. Und dann habe ich die super lange nicht beachtet. Und dann bist du im Keller gegangen, hast dann von deinem Handy aus dem Shop angerufen mit so einem komischen kölschen Akzent. Und was da meinst du so, was mit der Gitarre ist und bla, weil ich damit nicht hinterhergekommen bin.
Kann sein. Die ist auf jeden Fall, ich glaube, die ist nach wie vor im Shop. Ich habe die da immer noch platziert. Ich habe gesagt, wenn irgendwer sich die mal fit machen will, kann er sie gerne haben, weil ich dafür keine Verwendung mehr hatte. Das kann sein, dass das mit der Gitarre die Story war. Ja, keine Ahnung. Wir hatten ja mehrere solcher kleinen Späßchen, sag
ich mal. Also das kann sein. Ich bin ziemlich sicher, weil ich war hinten in der Werkstatt und dann hast du so die ganze Zeit mit so einem kölschen Akzent gesprochen. Ich dachte so, okay, und dann dachte ich, ey, Stimme kennst du irgendwo her, so. Und dann bin ich runtergegangen und dann standst du in deiner alten Werkstatt von Boris und hast dann angerufen und wolltest mir dann, weil ich glaube, die stand echt lange, weil ich bin mit den Reparaturen zu der Zeit gar nicht hinterhergekommen. Und ja.
Ja, guck mal, die steht heute noch da, unrepariert.
Ey, ich wüsste aber gar nicht, wo. Ich meine, ich bin ja noch ab und zu mal hinten und guck mir da mal an. Und
ja, vielleicht hat der Lars sie auch einfach verschenkt oder auch entsorgt, keine Ahnung. Ich habe gesagt, ich brauche sie nicht mehr, die braucht ein paar neue Sachen, Sattel.
Ja, und genau. Vielleicht Bünde waren euch auch fast.
Bünde waren fast runter, genau. So, das war einfach, ist zwar immer so ein emotionales Ding mit der ersten. Übrigens, ich nehme gleich vorweg, meine erste E-Gitarre habe ich damals von Tommys Gitarre in Viersen gekauft.
Rest in Peace.
Rest in Peace, Tommy. Also auch das übliche Set mit dem Peavey-Verstärker, den hat der Chris auch so, den wollte er mir seit 5 Jahren schon wiedergeben. Chris, wenn du das hörst hier, ich hätte gerne mal meinen Peavey-Verstärker hier. Und die Gitarre ist auch leider nicht mehr auffindbar, die habe ich mal verliehen, was total bescheuert ist natürlich im Nachhinein. Aber ja, die hätte ich tatsächlich gerne noch. Das war eine Kane, glaube ich, diese Marke.
Kane, oder?
Ja, Kane, ich meine Kane, C-A-N-E. Ja. Ganz klassischer Strat-Nachbau in Three-Tone Sunburst.
Drei Single-Coils.
Und die wollte ich damals auch unbedingt so haben, nachdem ich bei Tommys war. Habe mich für die gegen eine Pacifica damals entschieden, weil ich die cooler fand.
Okay. Und
also sagen wir mal so, das war eigentlich meine erste richtige Gitarre, oder sagen wir mal E-Gitarre. Die Western-Gitarre war wirklich nur, um so ein paar Monate überhaupt erstmal zu gucken, ob einem das liegt. Und danach habe ich auch ewig lange keine Akustikgitarre mehr angepackt, weil ich dachte, das ist die Hölle.
Wobei eigentlich jetzt mal, also Samick ist auch gar nichts Schlechtes, ne? Also ist ja auch recht, gibt es auch immer noch und fertigen, glaube ich, auch immer noch. Also ich glaube, das ist der Mutterkonzern und die fertigen, glaube ich, für viele andere Brands, glaube ich, noch.
Die war, ich glaube auch nicht, dass sie verkehrt war, aber das war auch, also das war trotzdem eine Kaufhausgitarre. Auch wenn da Samick, glaube ich, drauf schon auch so von Samick war, die, ich glaube sogar made in Korea, aber halt gesperrte Decke und so was. Das war alles jetzt nichts Geiles, sagen wir mal so. Und, aber meine Mutter hat auch nie wirklich gespielt. Die hatte die halt in ihrer Jugendzeit dann, weiß ich nicht, früh 70er oder so wahrscheinlich mal gekauft. Und hat aber auch nie Großes mitgemacht. Das Ding stand halt einfach irgendwie im Keller. So, das war's. Ich hatte ja vorher so Keyboard- und Klavierunterricht und wollte halt Gitarre spielen, deswegen.
Wann hast du angefangen?
Mit Gitarre? Mhm. Oh, ich würde sagen, als ich so 12 war.
Okay.
Genau weiß ich nicht mehr, 11 oder 12, dass ich da so die ersten Sachen versucht habe. Ja. Ja, die E-Gitarre, die fehlt mir nach wie vor. Also ich habe tatsächlich nochmal die Schwester von dem Typen getroffen, irgendwann Jahre später. Die hatte aber dann, glaube ich, auch zu ihm kaum Kontakt oder sonst wie. Da habe ich sie auch dran gegeben. Ich wollte jetzt auch den. Die hat wirklich nur den emotionalen Wert. So, jetzt ansonsten habe ich genug Gitarren irgendwie.
Ja, aber ich war ja gut. Ich habe auch, glaube ich, mal eine Gitarre verliehen gehabt für lange und habe die dann irgendwann nach einem Jahr wiederbekommen. War mir eigentlich auch immer egal, weil, glaube ich, das war meine erste Epiphone, die ich mal hatte, eine SG. Aber sonst, ich habe alles wiederbekommen mittlerweile. Ne, Quatsch, ich habe den Poncho mal von hier, Shop Guy von Times of Grace, so ein Line 6, wie heißt das? UX schieß mich tot, so ein Recording-Interface, die habe ich nie wiederbekommen. Poncho, wenn du das hörst.
Vielleicht sollte man hier die Folge mal nutzen.
Genau,
ich gehe auch nochmal eben nicht, ob ich noch ein paar Sachen verliehen habe und die werde ich hier heute dann noch zwischendurch mal. Wie sagt man auf Deutsch eigentlich? Outcallen.
Ist das so? Okay, habe ich noch nie gehört.
Egal. Ja, das erste Gitarre. Da haben wir wahrscheinlich schon zu lange drüber geredet.
Aber ja, aber ich meine, ey, aber ich meine und trotzdem, ich meine von mit einer. Gut, Samick Western ist so, die sind die ersten Steps. Wenn du dann jetzt eine Kane whatever Gitarre nimmst und dann da in die Rockmusik jetzt einsteigst, ich habe gerade gesagt, du spielst Warren from Pain. Gut, ist nicht deine erste Band gewesen, also nehme ich mal vorweg, du hast ja auch viel, oder warst ja letztens schon im Podcast zu Gast, wo du auch dann viel über ältere Bands von dir gesprochen hast. Was wir jetzt nicht so tief, glaube ich, noch behandeln müssen. So.
Nö,
ja, genau. Ist, aber du musst ja irgendwann. Der Waller hat, glaube ich, erzählt, dass er mit einer Jackson angefangen hat, mit einer, also eine sehr sportliche Gitarre, eine Jackson, nicht Kelly, wie heißt sie, eine Rhodes, war seine erste Gitarre, ah, genau, mit Floyd,
sportlich,
ist, genau, habe ich auch gesagt, sehr sportlich, das Einsteigergitarre ist halt echt schwer, ist, finde ich, ist eine Strat relativ klassisch, mit Unterricht wahrscheinlich auch, oder?
Nee, prallerweise nicht, da auch wieder kurz nur, weil ich eben vorher, ich glaube, ich hatte so 4 Jahre Keyboard und danach Klavierunterricht. Hatte dann keinen Bock mehr darauf, weil ich halt, war mir nicht rockig genug halt. Und meine Mutter meinte dann, ja, wenn du Gitarre spielen willst, musst du erstmal selber machen. Ich habe jetzt keinen Bock, den Unterricht zu zahlen. So, und als 12-Jähriger hat man das Taschengeld reicht nicht, um ordentlich Gitarrenunterricht zu nehmen. Ich habe wirklich erst Gitarrenunterricht genommen, da war ich Mitte 20 beim Dom. Letztlich.
Bei Age Man.
Beim Age Man, genau. Da habe ich überhaupt das erste Mal Unterricht genommen. Vorher war alles selbst beigebracht. Und da habe ich dann aber auch schon, also wirklich einige Touren hinter mir.
Ja, wo ich gerade sagen soll, war das Anfang 20 oder was? Oder mit 20?
Beim Age Man?
Ja.
Nee, später eigentlich erst. Wann bin ich denn ins Ruhrgebiet gezogen? Ja, so 2005 rum. Und dann hat mich. Der Piet damals zum ersten Mal mit zum Axel genommen. Weil ich hatte noch, genau, als ich hier hingezogen bin, habe ich damals tatsächlich noch, ich habe mal einen Verstärker bei Bayers gekauft und auch da meine Gitarre im Service gehabt. Da wusste ich von Musikshop Axel noch gar nichts. Ich habe aber anfangs auch nicht in Essen gewohnt und in Oberhausen damals zu der Zeit. Und der Piet hatte mich dann, glaube ich, mitgenommen zum Axel, er meinte, ja, die sind cool, lass mal da hin. Der Boris, der macht da die Werkstatt und ja. So. So kam der Kontakt und ich wollte dann damals beim Boris Unterricht nehmen. Also das war jetzt nicht so direkt beim ersten Mal, als ich in dem Shop war, sondern, weiß ich nicht, als ich dann erste Mal 2, 3 Gitarren beim Boris hatte oder so. Und dann haben wir beim Unterricht gequatscht und der wollte das unbedingt machen mit mir. Boris ist aber dann nicht so richtig aus dem Quark gekommen, warum auch immer. Also ist jetzt gar nichts Böses oder so. Und dann habe ich mit dem Dom gequatscht über Unterricht, weil der Boris hatte mich zwei, dreimal versetzt irgendwie. Also nicht jetzt, dass ich da drauf warten musste, aber jetzt vor Ort. Aber der hat dann immer wieder abgesagt und so bin ich dann, habe ich dann beim Drogenunterricht genommen.
Ich glaube, das darf man auch nicht persönlich nehmen. Ich habe auch lange noch Unterricht gegeben. Ich habe auch so viele Leute versetzt. Ne? Also einfach, weil ich gepasst hat oder so, keine Ahnung.
Das fällt mir gerade ein, wo wir jetzt sagen, dass der Boris mich nicht versetzt, aber sag mal, er hatte mir abgesagt zwei, dreimal. Ich habe tatsächlich noch, als ich in Viersen gewohnt habe, da war ich 17, 18. Also das heißt, ich hatte schon so einen Nebenjob neben der Schule und wollte damals Unterricht nehmen beim damals relativ renommiertesten Gitarristen der Stadt zu der Zeit. Markus Vögeler, genau. Und da war auch, also für die damalige Zeit eine Stunde, bei dem war sportliche 40 Mark. Also das hast du nicht mal eben so aus der Portokasse gemacht. Mhm. Aber wenn du richtig lernen wolltest, dann bist du zu Markus Vögeler, war damals immer so die Ansage. Der hat mich wirklich zweimal versetzt. Ich war zweimal bei dem zu Hause vor der Tür und der war nicht da.
Also er hat einen Termin schon ausgemacht gehabt,
richtig? Ja, genau. Da, ja. Mhm. Und da war ich, glaube ich, 17 oder so. Und habe ich gesagt, weißt du was, ist ein Zeichen, ich brauche keinen Unterricht, so nach dem Motto.
Ich bin schon auch so, ne?
Und ich war bereit, da viel Geld aus der eigenen Tasche zu investieren. Wie gesagt, das hätte ich alles jetzt so aus dem Job bezahlt damals. 40 Mark war damals viel Geld. Und der hat mich zweimal versetzt. Und dann ging es mit Boris schon wieder so los. Da war ich echt froh, als ich mit dem Agement tatsächlich meine erste Stunde gesessen habe.
Dieser andere, wie ist der Markus
Vögeler?
Der hat dich getriggert einfach. Der hat dich schon so gebrannt, Marc.
Ja,
so, die verschmähte Liebe quasi schon in diese Gitarrenherz gebrochen.
Deswegen, wer weiß, wo ich heute wäre, wenn ich da mit 17 einfach mal vernünftigen Unterricht. Weil ich hatte damals so einen Kumpel, mit dem ich relativ viel rumgegangen habe. So, als wir so, keine Ahnung, 13, 14, 15 waren. Der hatte bei dem Unterricht und ich habe halt gesehen, wie viel schneller der vorankommt. Ja. So, ne? Wenn wir so zusammen da in seinem Zimmer gesessen haben und zusammen gespielt haben. Der war halt dann nach ein paar Monaten war der weg vom Fenster für mich. Ja. Ich konnte da nicht mehr mithalten. So. Und das hat dann nochmal zwei Jahre gedauert. Ja, keine Ahnung, irgendwie.
Vielleicht wäre das jetzt hier nicht Dom von Born from Pain, sondern irgendwie von Dragonforce oder von Dream Theater. Sitze ich hier in der Mansion, freue ich mich sehr, weil er damals frühzeitig angefangen, Unterricht zu nehmen.
Ey, ja,
aber es heißt ja am Ende des Tages nichts, so, ist scheißegal, wann du Unterricht nimmst. Aber soll ich dir was sagen, da muss ich einwerfen. Ich habe auch so eine Musikshop-Axel-Unterricht-Story, als ich das erste oder zweite Mal da war. Werde ich nie vergessen, da war der Boris noch relativ frisch da. Dann lehnte der so an der Heizung neben der Theke, haben uns ein bisschen unterhalten und dann habe ich dann nach Unterricht gefragt und dann hat er mir, glaube ich, seine Nummer gegeben, die Nummer auch vom H-Man und die Nummer vom Jabba. So, und da bin ich nach Hause gefahren, war ja noch relativ klein, habe mit meiner Mutter gesprochen, weil ich musste mir den Gitarrenunterricht auch erarbeiten. Also ich habe auch vorher immer so mit Tabs und sowas Punkrock-Sachen nachgespielt, aber die meinte erst, wenn du in der Schule besser bist, dann darfst du Unterricht nehmen. Ich so, okay. Ich bin hingesetzt, hat dann auch alles ein bisschen funktioniert. Und dann habe ich die erste Nummer dann, die ich angerufen habe, war vom H-Man. Und das war genau umgekehrt, weil er hat so eine, ich kriege da gar nicht mehr zusammen, der hat so eine pralle Mailbox-Ansage gehabt, sowas. Also ganz, also das war nicht hier ist Dominik Kuhlmann, sondern irgendwas ganz anderes, sondern irgendwas Kryptisches und ich dann so, nee, da bin ich kein Unterricht, aber irgendwie nicht. Und dann bin ich dann beim Jabba gelandet. Bin ich auch sehr dankbar für. Also du wirst ja beim Dom auch mehr guten Unterricht bekommen haben, sondern der kann ja auch spielen.
Ja, ach, absolut. Ich glaube, das wäre letztlich auf dem Stand, auf dem ich war, das hat natürlich funktioniert für das, was ich können musste, für die Musik, aber ich wollte natürlich ein bisschen mehr können, einfach für mich selbst. Unterricht war immer nur für mich selbst. Ich hatte ja keine Ziele, jetzt irgendwie der neue Herman Lee von Dragon Force zu werden oder sonst wie. Zum Glück. Unterricht war für mich selber oder einfach auch um, weiß ich nicht, also was ich bis heute zum Beispiel nicht kann, ist, man nimmt eine Platte auf und dann kommt jemand und sagt, hier brauchen wir jetzt das Solo noch. Ich hasse es. Also ja. Ich hasse mir ein Solo auszudenken. Und solche Sachen wollte ich damals eigentlich angehen. So haben wir auch, sind wir natürlich auch angegangen, wie kommt man zum Solo überhaupt hin und so. Gibt es ja, weiß ich nicht, tausend Ansätze zu. Und für sowas wollte ich einfach Unterricht haben. Und da bin ich auch im Nachhinein sehr dankbar für, weil erstens hat das mit dem Dom sehr gut geklappt. Ich wollte gerade sagen, das hätte auch bei Jabba oder bei Boris auch wahrscheinlich gut funktioniert. Mit dem Dom war das dann auch wirklich sehr gut und ich glaube, vieles von dem, was ich heute so abseits, jetzt sagen wir mal, vom Hardcore-Punk, Metal, was auch immer das ist, so ein bisschen spielen kann, das hätte ich ohne den Unterricht nicht gekonnt. Also auch da wieder, man kann sich da selber natürlich viel mit hinsetzen, so, aber das ist schon nochmal sehr viel hilfreicher, wenn einem jemand da auch mal eine andere Welt aufzeigt im 1:1 Unterricht und so und einfach mal ein paar ganz andere Herangehensweisen zeigt. So, ne? Und da kommt am Ende dann so ein Mix raus, ne? So viel, was man sich selber beigebracht hat und dann Sachen, die man auch wirklich mal, wo man sich mal hintergeklemmt hat, so, ne?
Ja,
in der Anleitung.
Man darf ja nicht vergessen, so, das ist nochmal eine andere Zeit gewesen, wo du ja nicht YouTube und was weiß ich hattest, wo du das dir vorher von irgendeinem super abgefahrenen Gitarrist oder Gitarristin angeguckt hast, so, das ging ja nicht.
Nee, es gab ja vielleicht mal so Lehrvideos und so, aber das, man darf auch nicht vergessen, man ist ja, weiß ich nicht, wenn zur Zeit, als ich dann angefangen habe, 11, 12 oder so, da hast du ja auch nicht die Ressourcen, es gab, wie du sagst, es gab kein Internet, das überhaupt mal, vielleicht hat irgendwer mal irgendein, was weiß ich, Zach Wilde Video gehabt und das da haben wir uns dann ausgeliehen oder sonst wie. Ja. Das trotzdem, das war gar nicht meine Herangehensweise. Ich habe einfach mal alles versucht mitzuspielen.
Ja. Also
ich habe dann Metallica Master of Puppets reingemacht, die Kassette und
rausgehört.
Gib ihm, raushören, versuchen mitzuspielen. Ist natürlich am Anfang brutal schwer, weil die alle viel zu schnell spielen, gerade in der Musik. Ja. Du kommst nicht hinterher. Aber das hat eben den riesen Vorteil, dass man sich ein sehr gutes Gehör bildet.
Genau.
Später hörst du Sachen und du kannst, auch wenn es vielleicht nicht direkt 1:1 hundertprozentig nachspielen kannst, du kannst halt eben die Basics davon, du weißt, welche Akkordwechsel da gerade stattfinden und so, die hörst du dann einfach schon. Und dann kannst du dich schon in die Richtung arbeiten, diesen Song oder so nachzuspielen. Ja. Keine Ahnung.
Das ist das, was mir der Jabba auch damals beigebracht hat, das weiß ich auch noch. Ich meine, wir sind knapp 8 Jahre, glaube ich, auseinander. Also du und ich, meine ich jetzt. Vom Alter her.
Ja.
So ungefähr. So, und ich bin ja dann schon mit Guitar Pro und so was groß geworden, was ich ein mega geiles Medium und so fand. Und der Jabba hat dann aber auch nochmal gesagt, ey, hör dir Sachen raus. So, ne? Und dann hat der mir, ich werde das Programm nicht vergessen, den Amazing Slowdowner empfohlen. Richtig geiles Programm. Ich will irgendwie so ein schwedisches Ding, was ich mir für 50 Euro damals runtergeladen habe. Und dann konntest du halt immer alles genau langsamer machen. Teilweise noch so ein paar Frequenzen filtern und halt pitchen. Das fand ich halt ziemlich cool. So, ne? Und ich habe dann auch wirklich, wenn Tabs dafür nicht gab oder ich gemerkt habe, ja, irgendwie macht das nicht so richtig Sinn, ey, dann machst du dir langsam und setzt dich hin, spielst das nach. Und das hat die Transparenz für mich auf dem Griffbrett definitiv nochmal so gefördert, weil du checkst ja auch viel mehr, wie das geht. Weil ganz ehrlich, ich will jetzt, also ich bin ja, du bist ja ein großer Metallica-Fan, wie ich ja zum Beispiel auch. Jetzt gar nicht mehr so mittlerweile, aber früher war das, mit den Bands angefangen zu spielen. So. Und ich weiß noch, als ich zum Jabba damals meinte, ey, ich will unbedingt mal das Solo Fuel spielen können. Und der so, ja, ist alles nicht so schwer. Und ich so, was? Kann ich mir nicht vorstellen, das glaube ich doch nicht. Ne? Und natürlich hat er recht gehabt, dass jetzt technisch gar nicht alles so schwer ist. Die ersten Sachen sogar schon, also da ist schon cooles Zeug auch dabei. Mhm. Aber sich das dann nochmal rauszuhören und dann auch zu checken, ah, so funktioniert das und das mit einem vernünftigen Lehrer und dann auch noch sich selber noch rauszuhören, er ist fundiertes Wissen. So,
das ist mega. Absolut. Das kann man nicht schlagen. Ich weiß nicht, wie das für Jüngere heutzutage ist, ob die dann gleich nur noch mit YouTube und dem Slowdowner. Ich kenne den Slowdowner, ich habe den selber nochmal später genutzt, wenn ich jetzt für andere mal ausgeholfen habe oder so. Und man kann nicht gerade mal eben so proben oder so. Ich habe mir eigentlich ganze Platten dann oder Songs einfach rausgehört, weil das meiste davon, wie gerade schon gesagt, man kann das gut raushören. Und an Stellen, wo es mal kurz kritisch ist, wo du nicht genau weißt, so, was macht er da jetzt gerade, einmal durch einen Slowdowner und dann hat man es eigentlich. Was ich zum Beispiel prallerweise als Kurzer nie gecheckt habe, das hat mich bei den ersten Schritten total abgefuckt damals. Ich hatte ja, dadurch, dass ich auch niemanden hatte, der mir das mal erklärt hat, es waren verschiedene Stimmungen.
Ja.
So, ich habe dann, was weiß ich, keine Ahnung, du packst dann mal so Nirvana oder so, war jetzt zu der Zeit auch riesengroß, fand ich immer geil damals, packst du rein, dann sind die aber irgendwie einen Halbton oder einen ganzen Ton tiefer. So. Heutzutage lachst du darüber. Damals war das für mich die Hölle. Ich wusste nicht, was ich machen soll, weil der Ton tiefer war, als ich mit meiner Gitarre komme. Und mir hat bis zu dem Zeitpunkt noch keiner gesagt, du kannst die auch runterstimmen, es gibt nicht nur EA und so weiter. Open Tunings brauchen wir gar nicht jetzt drüber reden. Oder einfach auch von mir so ein Drop.
Wollte ich gerade sagen, Drop. Ey,
ich kannte es nicht.
Ich hab das mit dem Baller auch gehabt. Ich wusste dann auch nicht. Ich habe Slipknot-Sachen nachgespielt auf E-Standard und dachte mir so, das
Du hast nur den Vorteil noch, manchmal, wenn du auf E-Standard bist und die benutzen 7-Seiter mit einer B-Gitarre, dann funktioniert das oft noch, weil du nur die,
stimmt, du hast ja
die von, Tiefe genau, dann, die fehlt dir dann. Aber ansonsten passt es irgendwie noch, weil ja, weil das B und das E-Standard nah beieinander sind, genau, so in dem Moment. Aber bis ich dahinter gestiegen bin, ich weiß gar nicht mehr wann und wie, das war für mich eine totale Offenbarung, wo ich dachte, ach so krass, die haben ihre Gitarren einfach anders gestimmt.
So. Warum hört sich jetzt so fett auch alles an? Ja. Und dann auf jeden Fall alles so Lagerfeuer. Und
das Pralle ist ja, wenn ich so mit, bleiben wir bei Metallica oder auch anderen Metal-Sachen aus den 80ern oder so, wie, wenn ich damit angefangen habe, das meiste davon war ja auch E-Standard.
Ja.
So, das heißt, da hat das erstmal alles funktioniert. Stimmt,
so Black Album und so, die haben wir gar nicht
runtergestimmt. Alles bis zum schwarzen Album war E-Standard.
Ja, genau.
Erst ab Reload wurden einen Halbton runter.
Genau, richtig. So. Und die St. Anger natürlich, ne? Die war, glaube ich, auch
ja, okay. Drop C, glaube ich, so. Gut, als der Enger rauskam, da kannte ich zum Glück schon verschiedene Tunes.
Du hast vorher alles von Bord von Pain in meinen E-Standard gemacht. Und im Studio, da habt ihr dann einen Künstler nach unten gesetzt. Hast du nicht verstanden, warum.
Hammer. Nee, ja, das ist halt, das ist natürlich heutzutage alles viel einfacher. Ich glaube auch, das ist deswegen auch, zumindest ist es mein Eindruck, ist aber immer nur ein Eindruck. Ich habe das Gefühl, dass heute viel mehr junge, viel bessere Gitarristen gibt als zu der Zeit damals, weil die halt eben die Möglichkeit auch haben. Du brauchst ja heutzutage einfach nur noch einen Laptop und Internet und dann kannst du dir die ganze Gitarrenwelt zusammenschrauben. Das ersetzt zwar immer noch nicht den guten Unterricht, auf gar keinen Fall, aber du hast einen viel leichteren Start natürlich. So, das ist halt, der Rest ist Talent oder nicht Talent und deinen Fingern und so. Ne?
Ja, und natürlich dann auch Fleiß, je nachdem, wo du hinkommen
möchtest. Ja, genau.
Also ich habe das immer so betrachtet, wenn ich mich mit Metronom hingesetzt habe, oder mir, was weiß ich, Gilbert-Videos angeguckt habe, das sagt er ja auch selbst, das ist wie eine Sportübung. Ja. Also so, das hat natürlich auch was mit Mucke machen zu tun, aber um auf die Geschwindigkeit zu kommen, musst du das ultra langsam üben und das ist sehr mühselig. Aber ich gebe dir recht, vielleicht gab es damals auch schon so gute Gitarristen, man wusste es einfach nicht, weil das Internet noch nicht
genau, so da war. Das so, ne? Wird man wahrscheinlich nie rausfinden. Aber so, also bei uns war es jedenfalls so, oder beim Freundeskreis oder so von den ganzen Leuten, so die auch Gitarre gespielt haben, da war keiner jetzt so auch bis 15, 16 auf so einem Level, dass du jetzt sagst, so wo heute die jüngeren Kids teilweise schon sind, die du dir dann mal YouTube reinziehen kannst. Ja. Aber das heißt, genau wie du sagst, vielleicht gab es die damals auch schon, man hat sie nur einfach nicht mitbekommen. So.
Ja.
Ich weiß nur, ich hab mich dann irgendwann verabschiedet. Das war dann wirklich so zu der Unterrichtszeit auch. Der Unterricht hat mich nochmal unheimlich weitergebracht, aber auch da habe ich gemerkt, ich habe Grenzen. So, und ich habe dann teilweise auch wirklich mal diese Disziplin mir genommen und vielleicht nicht wie ein Gilbert 8 Stunden am Tag oder so, aber schon geguckt, jeden Tag wirklich diszipliniert, jeden Tag die Stunde oder auch manchmal 2 oder 3 und du übst jetzt einfach mit Klick bestimmte Sachen auf Tempo. Ja. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu nerdig, aber für manche, aber wenn ich jetzt sage so, 16. auf 120 ging noch so mit Ach und Krach, aber wäre 125 draus, Mann, dann war einfach vorbei. Ja. Und auch nach Stunden und nach Tagen und nach Wochen. Ich weiß, viele sagen dann, du musst aus diesem Zirkel ausbrechen und irgendwann kommt das. Ja. Der kam für mich aber nicht mehr. Und dann ist das so ein bisschen im ersten Mal frustrierend, mir ist das so heutzutage völlig egal. Aber wenn du dann gerade da drin bist, so, dann merkst du so, okay, das ist vielleicht einfach meine persönliche Grenze. Kommt auch noch dazu, kann ich kurz noch erwähnen. Ich weiß nicht, ob das für mich nur eine Ausrede ist oder nicht, aber ich bin ja eigentlich Linkshänder, spiele aber wie ein Rechtshänder. Mhm. Weil wie ein Linkshänder spielen funktioniert für mich gar nicht. Das heißt, ich spiele wie ein Rechtshänder und vielleicht ist das trotzdem einfach so eine kleine Limitation da drin, dass man meine rechte die schwache Hand ist und da merke ich halt, mit der rechten kann ich gewisse Sachen nicht so gut kontrollieren, wie es vielleicht andere können, bei denen die rechte Hand die stärkere ist.
Ja.
Nur wenn ich es halt umdrehen würde mit der linken, funktioniert es für mich gar nicht. Deswegen, ich habe immer so das Gefühl, ich habe mal im Shop auch mit 2, 3 Leuten geredet, die hatten einen ähnlichen Eindruck. So. Da reden wir aber dann, wir reden über Grenzsituationen. Also ne, wir reden über wirklich schon, du willst jetzt technisch echt schnell werden, nicht jetzt so, sagen wir mal, das Standardprogramm oder so. Das klappt natürlich immer. Das klingt dann nur manchmal scheiße, wenn man wochenlang irgendwie nicht gespielt hat oder so.
Ja, aber ich meine, sagen wir so, mit dem sei froh trotzdem, dass du, auch wenn du links dann bis auf rechts geblieben bist, hatte ich auswahltechnisch auf jeden Fall.
Oh ja, 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 auf jeden Fall.
Ne? Sorry an die Linkshänder, aber es ja, ist leider ein unglaublich stiefmütterlich behandelter Markt. So, ne? Wird auch, sieht auch leider falsch an. Nein, falsch ist ja im Man Sinne des Betrachters, aber oder der Betrachterin.
So ein Ned Flanders Leftorium müsste es eigentlich für Linkshänder. Ich glaube, der Laden, der könnte brennen. Aber, also welcher Einzelhandel kann heute noch brennen? Aber zur richtigen Zeit, so ein reiner Linkshänder Gitarrenladen am richtigen Ort.
Du wirst wahrscheinlich auch mal in Paris gewesen sein, gehe ich mal stark von aus. Ne?
Ja,
so. Und da gibt es ja diese eine Straße, wo nur ein Gitarrenladen am nächsten ist. Und die haben ja, glaube ich, auch, da gibt es einen Shop, der hat nur Fender Gibson. Und dann gibt es auch einen Shop, der nur so Heavy-Gitarren hat. Mhm. Ob das ESP, Jackson ist, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ich glaube, einen Left-Hand-Shop haben die nicht gehabt. Aber da könnte das funktionieren, wenn du dann echt nur dich auf Linkshand-Gitarren spezialisierst. Genau. So.
Du kannst ja dann trotzdem schlauerweise das ganze Zubehör verkaufen.
Klar.
Das heißt, da, also der Umsatz bricht dir ja nicht weg.
Ich hätte
ja
die Left-Hand-Seite geguckt, wie
das so funktioniert. Ja. Und du brauchst halt links in der Burt, sorry.
Genau, stimmt.
Nein, aber, ne, also ich meine, warum eigentlich nicht so? Ich meine, die Zeit ist wahrscheinlich jetzt vorbei. Wir reden über, reden wir vielleicht auch eh noch drüber, aber dieses Risiko würde ich heutzutage nicht mehr eingehen wollen. Aber es könnte interessant sein. Also ich habe immer gedacht so, wenn du, ne, es muss schon jetzt, es darf nicht im Dorf sein, aber wenn du in einer großen Stadt irgendwie nur rein Linkshänder, wo die Linkshänder auch reinkommen können und alles ausprobieren können. Das fehlt ja so. Selbst wenn du drei Modelle da hast, die wollen aber das vierte oder fünfte oder eine ganz andere.
Ja.
Und du kannst es einfach nicht anbieten.
Ja.
Also in einem kleinen Shop jedenfalls nicht. Ne? Ich weiß nicht, wie so ein Store oder so da vielleicht für aufgestellt ist, kann ich nicht. Ich war ewig nicht mehr da, keine Ahnung.
Ja, du musst ja auch immer so, gerade im Musikshop Axel ist so gewesen, wenn jemand war, ich glaube, da hat auch doch mal jemand einen Left-Hand-Sandberg-Bass bestellt. Mhm. Und so. Und da war der Lars, glaube ich, auch verstehen kann, auch wirklich so, ey, wenn du den bestellst, du musst den nehmen. Ja. Also weil, ne, es ist ein, vor allem war der noch in so einem Purple-Ton, also wirklich, hättest du nie verkauft bekommen.
und nee, das kannst du vergessen.
Ja. Total, das geht einfach nicht. Was ich gerne, das führt uns wahrscheinlich auch zum Shop so ein bisschen. Dadurch, dass er sagt, du hast dich immer mal hingesetzt und mindestens eine Stunde gespielt, dann bist du aber auch nie, also logischerweise sowieso nicht, aber gehörst ja auch nicht zu denjenigen, die dann komplett irgendwann eingerostet sind, weil du hast ja immer das Niveau dann auch gehalten. Auch wenn du jetzt irgendwann sagst, so, du bist nicht über die 120 BPM hinausgekommen, aus linkshandtechnischen Gründen vielleicht so.
Vielleicht soll das möchte ich nicht behaupten, dass es so ist. Aber.
Nee, aber du hast ja immer das Niveau dann halt auch gehalten, hat ja auch mal dazugehört. So, ne? Also der Klassiker ist, das wirst du ja auch kennen, weil du ja viele Gitarren verkauft hast. Ich ja damals auch noch oder halt Leute beraten habe, wenn dann irgendwie, ich sag mal, irgendein Typ oder irgendein Mädel reinkommt, eben schon mal älter sind und sagen, ja, früher habe ich auch noch Gitarre gespielt, aber dann keine Zeit mehr gehabt und jetzt will ich wieder anfangen. Und die Leute können ja fast gar nichts mehr. Also natürlich, du vergisst die ersten Akkorde nicht, aber wenn du mal ein paar Wochen noch nicht gespielt hast, dann bist du fast raus. Also wenn du dein Niveau nicht hältst,
ja,
also gerade ab einem gewissen Tempo, das ist Feierabend.
Ja, das ist absolut, das kannst du wirklich nur halten. Also was mir natürlich über die Jahre da geholfen hat, ganz klar, ist immer wieder live spielen. Nichts, glaube ich, ist dafür besser. Natürlich, also anders gesagt, wenn wir über ein ganz hohes technisches Niveau reden, dann musst du dafür üben und auch gezielt üben.
Ja.
Aber live zu spielen ist nochmal was anderes, weil du dann immer in so einem Kontext spielst, wo du noch drei, vier andere Faktoren mit hast. Ne? Also du hast einen Drummer, einen zweiten Gitarristen eventuell und so weiter und das muss alles zusammenpassen. Das hilft einem auch unheimlich einfach. Ja, wie soll ich sagen? Du spulst natürlich irgendwo dein Programm ab, du spielst ja immer die gleichen Songs dann, nur es hält dich irgendwie frisch, dass du überhaupt spielst. Du spielst auch unter erschwerten Bedingungen, also alles ist ja schwerer, als wenn du jetzt zu Hause sitzt einfach, sondern du spielst im Stehen. Okay, das, jeder weiß, dass das ein bisschen schwieriger ist, aber dann spielst du vielleicht auf einem Boden, der komplett versifft und nass ist, dann spielst du in einem Licht, was entweder viel zu dunkel ist oder viel zu hell, dann rennt irgendein Sänger in dich rein und so weiter. Also es gibt immer so tausend Faktoren bei so einer Live-Show, die irgendwie wilder sind, als wenn du zu Hause sitzt und übst.
Ja.
Das macht dich aber am Ende trotzdem immer besser oder hält dich zumindest frisch. So, ich habe das immer so gesehen, dass es kaum was Besseres gibt, dass du das Niveau hältst. Und du merkst es selber, das wird dir jeder bestätigen, Leute, die auch viel getourt haben oder so. Der erste, zweite, dritte Tourtag, der ist immer so ein bisschen, ab dem vierten, fünften wird es in der Regel, wird das so zur Maschine.
Ja.
So, dann hast du vielleicht mal einen Abend, der nicht ganz so gut war, aber irgendwann dann fallen alle Rädchen irgendwie, die sinken halt sich und dann bist du drin. Und das ist etwas, was dir das Üben zu Hause nicht geben kann. So, das hat, also für mich jedenfalls, sag nicht, dass das für jeden so ist, aber für mich war das ein Riesenfaktor. Immer wieder.
Man darf es auch nicht vergessen, das ist ja, boah, ist auch mal, wenn wir mal alle Stammkunden durchgehen, so bei uns, ne? Oder war die jetzt nicht mehr, bist ja jetzt fast genau ein Jahr raus.
Ja.
Ich glaube, Weihnachten letzter Tag gab letztes Jahr.
Ja, genau.
Hat sich viel getan. Innerhalb eines Jahres. Nee, aber genauso das Ding, nennen wir das mal, auch gar nicht böse gemeint, aber die Wohnzimmerplayer, die sich halt was kaufen und das für sich zu Hause immer spielen, was auch völlig in Ordnung ist. Aber zu Hause ist immer irgendwie alles cool. Sobald du dann erstmal irgendwie im Proberaum bist oder spielst dann mit einem Drummer zusammen oder wenn dann noch andere Leute noch dazukommen, dann wird dann erstmal immer alles sehr schwierig. Mhm. Also am Anfang so, weil dann erstmal, man hat ja nicht den Luxus, dass man vielleicht einen coolen Proberaum hat. Es hört sich erstmal alles irgendwie kacke an, Frequenzen sind kacke, der Drummer bläst alles weg, alles hört sich komisch an und du musst erstmal auch lernen, organisch dann halt mit so einer Person zusammenzuspielen. So, ne? Und das ist nicht so einfach, aus dieser Komfortzone auch mal rauszukommen.
Naja, das ist im Gegenteil, das ist auch ein Prozess, der, also außer vielleicht für Supertalente oder wenn sich, manchmal hat man ja vielleicht auch das Glück, dass sich genau die richtigen Leute zusammenfinden und da direkt die Chemie stimmt. Aber ich kann auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ja mit Bands irgendwie mit 15 angefangen, das ist am Anfang eine Katastrophe. Also wir hatten einen Proberaum, da haben wir gerade zu fünf alle gerade irgendwie reingepasst. Das war im Keller im Haus von jemandem privat zu Hause, bei seinen Eltern. Wir waren trotzdem dankbar, dass wir da überhaupt Musik machen durften. Nur trotzdem, klar, genau wie du sagst, so, zu Hause hast du vielleicht auch, und da reden wir noch gar nicht über die Wohnzimmerplayer, die sich das gute Zeug zusammenkaufen, sondern ja. Du hast halt irgendwas, was irgendwie verzerrt und nach irgendwie ein bisschen heavy klingt oder so. Ja, dann kommt da der zweite Gitarre zu und dann kommt der Drummer und du hörst dich aber gar nicht mehr und eigentlich ist es auch scheißegal, wie dein Amp jetzt eingestellt ist. Bringt alles nichts. Genau, und da arbeitet man dann irgendwann dran. Also auch gar nicht unbedingt bewusst, sondern irgendwann kommt das. So, dass man dann sagt, okay, Leute, wir müssen uns mal mit dem Sound beschäftigen. Und dann hast du auch noch keine Show gespielt. Also dann wird ja nochmal wieder alles anders, weil dann klingt das alles noch mal viel beschissener am Anfang. das ist eine Erfahrung, die halt nicht alle gemacht haben, die man so auch über die Jahre als Kunden erlebt. Und dann wird es halt, manchmal so ein bisschen müßig, deren Talk die ganze Zeit anhören zu müssen, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Weil, ja klar, in deinem Wohnzimmer oder in deinem Keller oder wo auch immer du spielst, natürlich klingt der Amp da immer gut. Da klingt auch ein ganz kleiner Amp irgendwie gut. Da kannst du mit jedem Amp irgendwie einen vernünftigen Sound hin. Aber das funktioniert. Ich habe auch die ganzen Diskussionen über, mir reicht ein 20 Watt Amp oder so. Da sage ich, ja, aber das kommt auf den Kontext an.
Klar.
So, versuch mal mit deinem 20 Watt Amp jetzt noch gegen den Drummer anzukommen.
Ja.
Alles hat seinen Platz in diesem Kontext. So. Und auch der 100 Watt Röhrenamp hat für mich nach wie vor eine große Bedeutung. Auch wenn es da zu 1000 Alternativen gibt. Nur, da fehlt mir manchmal so ein bisschen die Erfahrung der Leute, dass die da auch dann mal einfach sagen, okay, ja, ich baue mir hier so mein Kosmos zu Hause zusammen, aber ist auch eine philosophische Frage fast, weil ich das eh noch nie verstanden habe, wie man nur zu Hause für sich Gitarre spielen kann. Das war halt nie mein Bestreben. Kann man auch machen, aber du kennst es selber, du willst doch am liebsten, willst du doch mit deiner Band Musik machen. Oder irgendwohin damit so.
Natürlich, also
scheißegal wohin, aber du willst irgendwie mit anderen zusammen was machen.
Die Story muss ich kurz einwerfen, ich musste da so ein bisschen schmunzeln, weil den ersten richtigen Proberaum, den ich in meiner ersten Band hatte, war im Julius Leberhaus. Und in dem Proberaum, da habt ihr euch nochmal gespielt, oder nicht?
Ja.
So, ne? Aber okay. Wir haben dann den Kellerraum dann gehabt, da stand ein PV Bandit 112 und den dann auch schon aufgerissen zu haben, ist alles am Piepen. Und da war schon ein gehobeneres Level. Das allererste Mal, als ich mich mit einem damaligen Schulfreund, den Hendrik, haben wir uns bei dem im Keller hingesetzt. Da konnte ich gerade mal im Stehen so ein bisschen spielen. Da habe ich mir von Nirvana die Nevermind als Songbook bestellt und dann wollten wir Smash the Teen Spirit spielen. Ich eine SG gehabt und von Epiphone und ich habe dieses Homebook aufgeschlagen. Ich glaube, ich hatte dann den Tag bekommen und dann wollten wir dann das spielen. Und ich konnte das noch nicht mal lesen. Ich habe die Tabs nicht hinbekommen zu lesen. So, ne? Ich dachte, okay, es geht nicht. Raketenphysik. So. Und was ist dann passiert? Der Henrik, der konnte schon ein bisschen mal, der konnte gut Schlagzeug spielen, gut Bass spielen. Der meinte, hey, Paul, du kannst das einfach noch nicht. Ich muss noch mal ein halbes Jahr üben und dann treffen wir uns noch mal. Und ich so, ja, okay, war ich schon ein bisschen traurig. So, ne? Und was haben wir dann gemacht? Dann haben wir uns, also... haben wir uns irgendwie, wie Kinder halt so sind, haben wir angefangen rumzutanzen und uns angetanzt. Dann bin ich umgekippt, bin in meine Gitarre gefallen, die im Ständer stand, die ist umgekippt, Macke drin gewesen und ich habe geweint. So. So, und, so, aber nichtsdestotrotz habe ich trotzdem, da war ich so 13, 14, das waren so die ersten Erfahrungen, wo du dich trotzdem mit Leuten dann zusammengesetzt hast und dann angefangen hast, versucht, irgendwie aktiv Mucke zu machen. Und das hat sich dann immer so durchgezogen. Ich würde, glaube ich, auch mal behaupten, vielleicht ist das auch eine Altersfrage. Wenn du irgendwann, vielleicht hast du irgendwann keinen Bock mehr, wenn du vielleicht bald älter bist, dich dann mit Leuten hinzusetzen, die man vielleicht dann gar nicht so gut vielleicht dann auch kennt. Vielleicht ist das Niveau dann auch sehr unterschiedlich. Weil wenn du klein bist, dann ist das erstmal egal. Weil man ist eher, jeder ist auf dem gleichen Level noch irgendwie. Man hat ungefähr gleich angefangen. Vielleicht der eine mal ein halbes Jahr früher, der andere ein halbes Jahr später. Aber man entwickelt sich zusammen. So, ich muss jetzt gestehen, ich hätte wahrscheinlich auch keinen Bock, wenn ich jetzt nie in einer Band gespielt hätte. Mich jetzt mit Anfang 30, klar würde ich nochmal irgendwo hingehen, aber dann merkst du, ey, der Drummer, der kann gar nichts. Und oder du kannst nichts und dann ist das noch demotivierender, weil die Zeit auch nicht da ist. Man ist nicht mehr so unbeschwert.
Ja, das kann natürlich sein, klar. Aber so die, ich sag jetzt mal, wenn wir jetzt über Wohnzimmerplayer eben geredet haben, so der klassische Wohnzimmerplayer, der macht das ja auch seit 40 Jahren. So, der hätte ja vor 40 Jahren auch irgendwie. Aber, also ich habe es halt für mich nie verstanden, aber es ist auch gar nicht böse gemeint oder so. Im Gegenteil, hätte ich niemals Interesse gehabt, Gitarre wirklich zu spielen, ohne dass ich jetzt, ich wollte immer eine Band haben, so.
Ja.
Das war mir von Anfang an klar, auch als ich, natürlich fängt man ja alleine im Kinderzimmer an, aber ich wollte eine Band haben und auch da gar nicht, ich habe da nicht groß gedacht im Sinne von, wo das mal alles enden könnte, aber das war so schon klar für mich. So, man will irgendwie, man hat ja seine Idole dann auch, das sind ziemlich viele.
Wer war das bei dir am Anfang?
Ja, ich meine, Metallica brauche ich jetzt nicht nochmal sagen. Ganz klar, zu der Zeit mit Sicherheit auch noch Guns N' Roses.
Das war schon cool.
Auf jeden Fall. Nirvana fand ich großartig, als ich so 11, 12 war. Bei mir hat sich alles so gemixt. Ich hatte musikalischen Background von bis auch. Weil ich habe super früh Musik kennengelernt und lieben gelernt. So. Da war ich vielleicht 4, 5, und da konnte ich so, da wusste ich schon, was mir gefällt, so, ne, ist auch, ich glaube, das ist nichts Besonderes, Kinder können ja ziemlich viel in dem Alter auch schon so an musikalischem Verständnis klar, zumindest mitbringen und sagen, okay, die Melodie gefällt mir oder ja, wie auch immer. Bei mir war es halt zu der Zeit dann altersbedingt ganz, ganz viel 80s-Kram und New Wave. Meine Mutter hatte aber dann auch, als ich dann alt genug war, dass ich an den Plattenspieler durfte, ihre ganzen Platten aus den 70ern halt da. So, das heißt, da reden wir bei Eagles, Deep Purple, auch freakeres Zeug schon, Emerson, Lake and Palmer, Electric Light Orchestra und, Fleetwood Mac, das ganze Zeug. So, das habe ich sehr früh geprägt und ging dann schnell über so, schon zu Grundschulzeiten. Dann habe ich auf einmal, fand ich Rap, Hip-Hop zu der Zeit total geil. Queen gleichzeitig als, also bis heute ist Queen die beste Band der Welt für mich. Also klar, Brian May hat mich da unheimlich geprägt, so überhaupt Gitarre spielen zu wollen. Und da kam halt der Metal und Punk dazu irgendwie. Das hat sich dann, weil dann bist du auch in so einer Phase, dann, wo du sagst, oh, das ist alles noch viel krasser und schneller und geiler und heavier. Du willst dann auch rebellieren, was weiß ich, nennst, wie du willst. Und da war auf einmal sowas wie Nirvana schon nicht mehr cool, weil, keine Ahnung, man hat, glaube ich, aber auch so Phasen, die gehen irgendwie 4 Monate, wenn man in dem Alter ist, dann findet man das nächste wieder geil.
Vielleicht ist Nirvana nochmal so ein anderer Zeitgeist auch gewesen,
ja,
also muss man auch dazu sagen, hat ja auch alles dann schnell in Hände gefunden.
Ja, absolut, vielleicht auch zu Recht, ich meine, Nirvana finde ich bis heute genial, absolut, aber die ganze Grunge-Welle hat auch echt viel Mist mitgebracht, mit dem ich zumindest heute nichts mehr anfangen kann, so.
Die sind ja alle, also bis auf Eddie Vedder, ist der einzige, also Pearl Jam ist die einzige noch bestehende Seattle-Band. So, ne?
Genau, und Pearl Jam mochte ich zum Beispiel damals schon nie, warum, kann ich gar nicht genau sagen, hat mir nie was gegeben. Eigentlich so von dieser ganzen Grunge-Welle sind klar, Nirvana hängen geblieben, sie waren die größten. Die haben aber auch echt sehr gute Platten gemacht.
Ja.
Aber Top 1 ist bis heute für mich Stone Temple Pilots.
Und die werden am wenigsten genannt manchmal.
Ja, also das ist krass. Fantastische Band, ja, super Platten. Und Soundgarden halt noch. Soundgarden fand ich auch immer ganz geil. Auch nicht alles, aber so der Rest ist so, da müsste ich jetzt hart überlegen, was ich so von, ich sag mal, Grunge ist ja auch,
ist ein doofer Begriff. Da gibt's immer Post-Grunge, da kommt ja noch viel dahinter. Alice in Chains, gut, ne?
Stimmt, Alice in Chains auch noch. Die habe ich aber erst später wirklich gemocht. Zu der Zeit damals auch nicht groß irgendwie beachtet. Alice in Chains bin ich wirklich erst viel, viel später. Also da reden wir von vor 10, 15 Jahren erst so, dass ich mir die nochmal mit Verstand angehört habe und dann da einiges von geil fand.
Ja.
So eine Dirt oder sowas. Aber damals zu der Zeit als Kurzer nicht so. Da weiß ich auch nicht wieso. Ach, keine Ahnung, ich habe immer so einen super breiten Geschmack gehabt. Später war es dann so, Therapy war eine meiner Lieblingsbands zu der Zeit. Dann,
wo wir auf dem Konzert noch waren, oder
nicht? Ja, ne? Genau. Ja. Lustigerweise noch vor der Trouble Gum. Also die hat ja dann so das für die so, da sind die irgendwie so weltbekannt geworden. Und ich hatte vorher, da haben die so Indie Noise und weiß ich nicht was. Das war für mich so mein Ding dann zu der Zeit. Ach, keine Ahnung, da kam so viel zusammen. Das ist, sind auch so diese Jugendjahre. Da saugst du alles auf, da bist du wie so ein Schwamm und du findest irgendwie alles geil.
Ja.
Dann hörst du jetzt erstmal Pantera und denkst dir, krass, Alter, wie heavy ist das denn so, ne?
Ich komme mir da gar nicht an, ich dachte mir, das ist mir zu hart. Wirklich, ohne Witz, mir war es viel.
Nee, für mich nicht, war auch direkt sehr begeistert. Und wenn man jetzt so im Nachhinein betrachtet, so guckt, wie viel da, also erstmal war ja jetzt, sagen wir mal so, die 80er und auch frühen 90er sowieso total spannend, musikalisch jetzt in all den Genres und wie kurz eigentlich die Zeit ist. Ich habe das letzte auch in einem anderen Podcast gesagt, das ist eine Zeitspanne von 8, maximal 10 Jahren dann vielleicht, wo du das alles so aufgesogen hast, und das ist aber jetzt schon wieder bei mir 25 Jahre her. So, das ist manchmal schwer zu verstehen. So, und das sind aber die Basics oder so die Roots für die eigene Entwicklung oder wie auch immer. Keine Ahnung, wie man das sagen will. Dann kam ja dann auch in der Jugendzeit, dann kam ja wirklich dann noch der ganze Hardcore-Kram dazu, wo man dann einfach auch am meisten hängen geblieben ist.
Ja.
So, und das ist aber, da könnte ich jetzt auch 1000 Bands aufzählen, die ich alle geil finde, aber das ist dann ja wirklich mehr so Subkulturbewegung, als dass du jetzt sagst, da ist musikalisch jetzt ganz viel von hängen geblieben. Da gibt es natürlich auch sehr viele gute Klassiker. Das ist aber, da ist die Musik jetzt nicht sekundär, aber erstmal sekundär, sagen wir mal so. Zumindest so für die ersten Gehversuche auch für Bands und so. Würde ich jetzt mal so ausdrücken.
Keine Ahnung, also ich muss gestehen, dadurch, dass du, ich wusste, das ist ja für die Leute natürlich interessant, du hast ja dann einen breit gefächerten Musikgeschmack, sagen wir mal, oder einen großen Background am Musikwissen, was man so aufgesogen hat. Weil du hast dich ja jetzt nicht nur auf Hardcore-Metal oder so hat früher fokussiert, dann immer so einen Tunnelblick gehabt, Scheuklappen aufgehabt und gesagt, ey, alles, was darüber hinausgeht, will ich nicht, interessiert mich nicht so. Ne? So, und ich glaube, das fördert dich ja auch nochmal so, ja, an der Gitarre, hätte ich es gesagt.
Ja, mit Sicherheit. Also sonst, auch wenn es hinterher, ich glaube, man entwickelt irgendwann so seinen Stil jetzt, wenn man Songs machen will oder so, oder wenn man irgendwie versucht, auch entweder allein oder mit der Band zusammen was zu schreiben. Und klar, je mehr verschiedene Sachen man hört, desto mehr packst du das am Ende vielleicht damit rein. Das heißt aber nicht, dass du jetzt dadurch dass da ein Album entsteht, was so total das ist dann am Ende vielleicht immer noch stumpf und hart, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Aber das eine oder andere Riff, da kann dir dann vielleicht die Inspiration von der völlig anderen Musik natürlich gekommen sein. Oder eher noch wahrscheinlich als jetzt innerhalb des Genres oder so. Klar, absolut.
Das sind ja manchmal so Kleinigkeiten, die man dann für sich dann einfach auch nur nimmt, so die man erstmal gar nicht checkt. Ne? Und dann sagst du, jo, dann habe ich mir da und da abgeguckt. Du hast mir, glaube ich, irgendwann mal erzählt, weiß ich gar nicht, ob da für irgendein Born from Pain Song war, wo du meintest, dass da drin 1:1 von Mastodon irgendwie wäre oder sowas oder sehr ähnlich irgendwie ist und du dann aber unabhängig davon geschrieben hast, vielleicht hast du das mal im Kopf drin gehabt oder sowas und das war sehr, sehr ähnlich.
Ja, ist gut möglich, absolut. Also 1 zu 1 würde ich jetzt nicht behaupten.
Nee, aber so.
Aber genau, so, sowas halt. Das ist. Du hörst dann, was weiß ich, Mastodon, du hörst Born for Pain und sagst, nee, also zwei völlig unterschiedliche Bands. Außer, dass beide verzerrte Gitarren haben, sagen wir jetzt mal so. Aber ja, klar. Natürlich kann aus einem Mastodon-Song oder Riff auch dann am Ende ein Born for Pain-Riff entstanden sein, definitiv. Absolut. Oder manchmal sind es auch nur die Strukturen. Manchmal ist gar nicht so sehr das Riff an sich, sondern dass du einfach sagst, das ist jetzt die Punktuation, die an der einen Stelle machen oder der Beat oder was auch immer. Ne? Und dann kommst du da irgendwie in so eine Richtung. Also es kann nie schaden, irgendwie breit aufgestellt zu sein für sowas. Klar, absolut. Aber weiß ich nicht. Also es hat schon geholfen, klar. Aber in erster Linie mache ich es halt, weil ich immer an Musik interessiert war. Für mich selber so ist es halt immer spannend gewesen, einfach vieles Verschiedenes zu hören, sagen wir mal so.
Spannende Frage. Du kommst ja, ich sag mal, mit Born From Pain oder hast bei Madball ja auch lange ausgeholfen. Mehr aus der Hardcore-Szene. Würdest du sagen, dass du dadurch, dass du halt einen breit gefächerten musikalischen Background hast und man vielleicht ist als Außenstehender sagt, ey, Hardcore ist immer so ein bisschen stumpf, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, dass man das ja nicht ganz so stumpf runterspielst, weißt du, was ich meine? Also weißt du, dass man das so ein bisschen facettenreicher noch gestaltet, wenn ihr jetzt was schreibt oder wenn ihr was spielt. Und nicht immer nur stumpf quasi, weiß ich nicht, Drop-Tuning, weißt du, und dann immer 01, 01, 02, weißt du, was so ein bisschen stumpf in Anführungszeichen ist.
Sorry, ich habe jetzt, glaube ich, den Faden während deiner Frage verloren.
Ich sag's aber auch so, ich wollte eigentlich mal ganz anders hinaus, ich wollte eigentlich sagen, dadurch, du hast ja ein relativ, keine Ahnung, du hörst News, du hörst Queen und das sind jetzt nicht die typischen Bands, die man jetzt vielleicht gerade sagt, wenn man im Hardcore drin ist, weißt du, was ich meine?
Ach so.
Das ist jetzt wie, nimm jetzt mal den klassischen Metalhead, den klassischen Heavy, der hauptsächlich nur Metal-Musik hört, so, ne? Und das sich natürlich dann irgendwie auf die Band, in der der spielt, auch so ein bisschen widerspiegelt. Das ist einfach, sagst du, ey, ich habe noch ein paar andere Einflüsse, die bringe ich natürlich schon mit rein, ohne dass das jetzt irgendwie stumpf, das falsche Wort, ich finde Hardcore auch nicht stumpf, das hat damit gar nichts zu tun, aber du hast natürlich auch manchmal in dem Genre, wie das im Metal einfach auch hast, Bands, wo du merkst, ey, die hören nichts anderes und das ist immer so, weißt du, super eintönig und irgendwie kommt da jetzt nicht viel bei rum. So, dass man da einfach nochmal so ein, ja, dadurch, dass auch Unterricht hat, es einfach nochmal einen anderen Einfluss damit reinbringst, jetzt nicht aufs große Songwriting, du meinst ja gerade selber schon, dass du jetzt nicht irgendwie 1000 Facetten in der Born From Pain Sache reinbringst, aber dass dann einfach ein bisschen mehr vielleicht nach vorne geht oder sowas.
Ja, also, es hilft schon und ist ganz interessant, also auch jetzt mit befreundeten Bands oder sonst wie, wenn man sieht, wie die rangehen, manchmal, da ist dann oft, jetzt hast du gerade selber Madball oder so erwähnt, aber so ein Hoja zum Beispiel sagt dann, weiß ich nicht, da kommt dann irgendwie der Beat für ein wirklich hartes und von mir aus auch stumpfes Madball-Riff in dem Moment kommt, aber eigentlich von Temptations oder so, oder von Supremes, also kommt dann irgendwie aus Motown raus oder so. Das, natürlich, das hilft immer und das macht dann vielleicht eben auch das Madball-Riff besser als von 100 anderen Bands, weil da eben dieser Flow drin ist, dieser Groove, der aus einer ganz anderen Schiene kommt.
Ja.
So, das absolut. Also ich kann das nur... Ich denke, dass es so ist. Ich würde das aber niemals jetzt behaupten für meine eigenen Sachen, die ich jemals gemacht habe, weil ich bin selbst eh immer mein größter Kritiker gewesen und vielleicht auch zu oft, also zu sehr manchmal, aber ich finde halt nicht, ich denke halt nicht über meine eigenen Songs oder Musik oder Band, das ist jetzt das Allergeilste, was jemals gemacht wurde, weißt du, so ich habe nicht diese Herangehensweise, das haben andere vielleicht mehr und ich muss auch ehrlich sagen, für manche Alben war es vielleicht auch vom Vorteil, dass es dann eben wirklich nur so 4-5 Metalheads waren, die nur das eine gehört haben und daraus nochmal was Neues kreiert haben oder auch vielleicht 20 Jahre später nochmal den Vibe von einer anderen Band wieder zurückbringt, weil sie eben irgendwie nur zuletzt war es, was weiß ich, so eine Band, muss ich jetzt auch länger überlegen, aber keine Ahnung, sowas wie Power Trip oder so vielleicht, ne? Die dann für ihr Songwriting wahrscheinlich auch einfach nur stumpf die ganze Zeit 80er Trash gehört haben und dann mal wieder was gemacht haben, irgendwie in eine neue Zeit wieder transportiert haben. Wenn ihr jetzt zum Beispiel siehst, was die Ursprungsbands aus der Zeit, die haben entweder sind die langweilig geworden oder die gibt's nicht mehr, oder die haben sich selber auch immer wieder, ich will jetzt nicht sagen neu erfunden, aber immer wieder Facetten mit reingebracht, um auch nach 30 Jahren noch irgendwie interessant zu sein. Ja. Da muss mir nicht persönlich dann nicht immer gefallen, aber die haben das dann irgendwie geschafft. Und dann ist es trotzdem manchmal ganz angenehm, irgendwie was zu hören, eine Band, die dann einfach genau das Gleiche wieder macht, wie es vor 30 Jahren war. Also es kann beides helfen. Es kann immer alles irgendwie,
weiß ich nicht. Nein, ich glaube, das ist so, ich habe auch wieder den Faden so ein bisschen bekommen, was ich gerade meinte. Aber wir können mal eine kurze Pinkelpause machen. Und da sind wir wieder. Kurze Pinkelpause gehabt. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind, aber wir hatten uns viel über musikalische Einflüsse und einen musikalischen Background. Ne? So, das ist noch hängen geblieben.
So kann man es wahrscheinlich abschließen.
Ja. Was aber eigentlich ganz geil ist, das wollte ich schon vorher gesagt haben, wo wir nochmal beim Raushören und so was waren. Du hast ja, was haben wir jetzt, Ende 2020, wann hast du bei Madball ausgeholfen? 2018?
Ja, genau, so Ende 2017 bis Anfang 2019, so die Zeit. Gute anderthalb Jahre oder so.
Zu dem Album, was die auch rausgebracht haben. Die hatten da, glaube ich, dann dein Album fertig gehabt. Mhm. Gut, du warst ja auch vorher schon im Umfeld natürlich auch, warst du auch schon vor dem Madball-Umfeld, weil du ja, glaube ich, als Tech für alles, glaube ich, mal mitgefahren bist.
Ja, genau.
Ziemlich oft.
Ja, genau.
Und dann viel immer mitgeholfen hast. Und dann, genau, in der Zeitspanne dann als Gitarrist dann eingestiegen bist. Und ich meine, als die Tour losging, einmal geprobt und losging.
Mhm. Ja, genau so. Also wir haben, das war auch der besagte Slowdowner eben. Den habe ich da dann hin und wieder genutzt.
Genau.
Da habe ich dann, weiß ich nicht, ich hatte vor der ersten Tour, das kam ja ziemlich plötzlich, also die haben sich vom Mitz getrennt und dann hatte ich, glaube ich, 2,5 Wochen Zeit für so ein Set von 25, 30 Songs oder so. Also die haben ja nicht alle jeden Abend gespielt, aber man muss ja so ein bisschen das drauf haben, genau. Und da hatte ich dann 2,5 Wochen Zeit für. Da war der Druck dann schon ein bisschen da, weil...
Erste Show war das nicht sogar Full Force?
Nee. Das war ja schon Ende 2017. Die erste Show, die ich mit denen gespielt habe, war tatsächlich gleichzeitig auch unsere Born from Pain Jubiläumsshow in Herlen. Das war Born from Pain 20 Jahres Jubiläumsshow und Tourauftakt für Melbourne. Also für so eine Woche nur, die waren für eine Woche dann hier.
Ach, ich erinnere mich, du hast dann erst... da war das, glaube ich, noch so in der Schwebe und du hast ja dann, glaube ich, nochmal eine Anfrage bekommen, ob da dann auch für den Sommer, diesen ganzen 2018er Sommer, ob du dann da auch die ganzen Shows, glaube ich, auch spielst.
Ja, das kam dann so ein bisschen organisch, einfach weil das hat dann ganz gut geklappt in der Woche, diese eine Woche, und die waren eigentlich im Prozess, die Platte fertig zu machen, so zu schreiben oder vielleicht auch aufzunehmen, und die sagten damals, wir haben jetzt gar keine Zeit eigentlich, uns lange damit zu beschäftigen, einen neuen Gitarristen zu finden. Das war ja von Anfang an geplant, also wir haben ja von Anfang an gesagt, ich helfe da so lang und so gut aus, wie es geht.
Ja.
Der Plan war aber immer, dass die wieder einen festen Gitarristen haben, weil ich hätte das zeitlich wahrscheinlich auch niemals wirklich hinbekommen mit Born for Pain, im Shop arbeiten und so weiter und dann noch eine Band wie Madball nochmal Fulltime zu machen, das ist irgendwann dann zu viel einfach.
Klar. Ne?
Und dann haben wir, genau, das hat dann, weil die Woche hat gut geklappt, und dann hatten wir, glaube ich, Anfang des Jahres 2018, dann haben wir nochmal, war das Anfang 2018, was ich jetzt sage? Oder habe ich jetzt Ende 2016 und dann der Sommer 20... Nee, es war der Sommer 2018, ne? Ja, ich glaube, Ende... Ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall haben wir dann nochmal gequatscht und haben mal gesagt, okay, ich mache alles, was in 2018 noch kommt. Genau. So, das war so... Ist das denn richtig? Habe ich die Jahre durcheinander jetzt, Paul?
Ich weiß nicht. Also ich bin mir relativ sicher, weil du hast ja am Shop gearbeitet. Da hatte ich vergessen, du hast Ende 2017 auf jeden Fall schon einen Run mit Madball auch gehabt, meine ich schon. Und dann gab es eine Anfrage, war eines dann irgendwie so, jo, steht irgendwie noch nicht fest. Aber die hatten ja einen ganzen über mehrere Slots verteilt gehabt.
Jetzt weiß ich wieder. Nein, ich habe mich mit Persistence Tour vertan. Persistence Tour war, ja, war 20, direkt 2018. Genau. Das, da war gerade ein Fehler bei mir im Kopf. Genau. Und die war ja relativ schnell nach dieser einen Woche, diese erste Woche, die ich mit dir gemacht habe. 2017, das war, glaube ich, Oktober, November, sowas. Und dann sagten die, okay, wir haben momentan überhaupt keine Zeit, neuen Gitarristen zu finden. Kannst du Persistence Tour machen? Ist im Januar. Also habe ich die gemacht und da waren wir zufälligerweise auch mit Born for Pain auf der Tour. Ja. Das heißt, da habe ich auch diese Double Duty gehabt.
Ja. Ich glaube, eine Band dazwischen oder zwei, ne?
Ich glaube, ja. Zwei Bands dazwischen, genau. Power Trip und Terror und dann.
Ja, genau. Und Hatebreed zum Schluss, glaube ich,
dann. Genau, dann kam man mit Madball und dann kam Hatebreed als Abschluss. Und da war eigentlich gar keine Zeit für die jetzt auf die Schnelle noch. Dann haben wir das, habe ich gesagt, okay, Persistence mache ich auch noch. Und Persistence ist auch wieder gut, hat gut funktioniert. Aber eben auch, weil wir uns ja auch schon so lange kennen. Also das war ja jetzt nicht so, dass man da in so ein komplett neues Umfeld kommt. Ja. Wir kannten uns seit Ewigkeiten. Und aus Persistence Tour im Januar haben wir gesagt, komm, dann machen wir jetzt auch noch den Sommer. So ungefähr. Ja. Und das ging dann darüber hinaus noch. Dann kam, glaube ich, noch England Ende des Jahres. Und dann habe ich noch 2019 Rebellion Tour auch mitgemacht. Genau.
Du hättest doch, yo, das weiß ich noch. Boah, da habe ich mich auch wirklich mitgeärgert. Das war, glaube ich, nicht als Gitarrist, als Madball den Support für Limp Bizkit und Korn gemacht haben in dieser England-Tour. Da hättest du doch die Möglichkeit, glaube ich, gehabt, als Tech, glaube ich, also
mitzufahren. Ja, genau.
Was aber irgendwie nicht stattgefunden hat oder sowas.
Ich weiß nicht mehr genau, warum ich das nicht machen konnte. Aber die hatten gefragt, ob ich da Zeit habe. Weil der, also anders gesagt, davor war ich ja schon lange Tech bei denen, habe aber irgendwann zwischenzeitlich mal aufgehört zu tacken, weil ich da einfach keine Zeit mehr hatte und körperlich ging das zu der Zeit dann auch nicht. Ja. So, das ist auch ein sehr anstrengendes Ding, so für alle, die das vielleicht nicht wissen, wenn man jetzt Tech macht, dann ist auch scheißegal, glaube ich, ob das jetzt eine Van-Tour ist oder eine Riesentour, dein Tag ist ellenlang und dein Tag ist anstrengend in der Regel. So. Und da konnte ich irgendwann nicht mehr, also ich habe zu der Zeit dann eben auch hier zu Hause körperlich relativ hart gearbeitet, sagen wir mal so. Das war so noch vor der Shop-Zeit und so. Ja. Mir wurde das irgendwann körperlich einfach alles zu viel. Und dann hatten sie aber genau für diese England-Tour hatten sie nochmal wieder angefragt und ich weiß nicht, warum ich nicht konnte. Also ich wollte ja auch, ich hätte sehr gerne diese Tour mitgemacht, aber entweder war es, weil ich, vielleicht habe ich da gerade im Shop auch angefangen oder so, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Nee. Ich kriege die Story nicht mehr zusammen, warum ich das nicht machen konnte. Ist schade, aber ich meine jetzt rein für die, um jetzt zu dem Zeitpunkt nochmal wieder eine Woche mit Mapper unterwegs zu sein, whatever, denke ich mir, aber das war natürlich, sagt mir auch im Nachhinein, das war natürlich eine ganz coole Sache, so das Ganze nochmal auf einem viel größeren Level so zu erleben. Ne?
Was jetzt? Die
so eine Tour halt, das war ja eine richtige Stadion-Tour, also Stadion-Arena-Tour.
Ja, genau, mit richtig, ich glaube so 6.000, 8.000 Hallen oder sowas.
Ja, größer noch, oder? Wembley-Arena.
Echt?
Ja, ja. Boah. Also da sind, ich kann es jetzt nicht genau, ich war ja nicht dabei, aber ich meine, da waren einen haben auch mal 12.000 Leute.
Okay, so. Krass.
So, also in England war Korn Limp Bizkit vor ein paar Jahren wieder so richtig angesagt auch.
Ja, ich weiß auch, also ich glaube, jetzt fällt mir wieder ein, aber können wir später mal machen, aber ich glaube trotzdem, Limp Bizkit und Korn, die sind immer nicht so richtig kaputt zu kriegen. Also für mich waren das ja immer richtige Idole. Ich bin mit so einem Buch hier eingestiegen. Mhm. Man kann sich über New Metal unterhalten, also streiten, wenn man möchte, völlig in Ordnung. Aber das war ja so Anfang der 2000er ein Riesending. Und jetzt, warst du nicht noch vor ein paar Jahren irgendwo, als die in Bonn gespielt haben?
Ja, genau. Da muss ich auch ehrlich sagen, ich war ja, also wenn schon, wenn wir über New Metal reden, wo ich wirklich nicht viel zu sagen kann, weil es nicht so mein Ding ist, dann noch eher Korn, weil die so mit der ersten Platte so mal was völlig Neues kreiert haben. Limp Bizkit war mir dann immer irgendwie zu, weiß ich nicht.
Ja, ist auch sehr aufwendig produziert schon gewesen. So.
Genau, das war mir irgendwie, hat mir einfach nie gefallen. Und als ich dann jetzt vor ein paar Jahren, also kann dann natürlich zwei Sachen zusammen. Einmal, das noch so als Hintergrund, Madball war mit auf der Tour, weil Fred Durst das so wollte. Punkt. Mehr oder weniger. So, Fred Durst hatte Bock, Madball mitzunehmen, weil er die Band geil fand und so. Und das fand ich natürlich schon mal unheimlich sympathisch. Die sind unfassbar gut auf der Tour behandelt worden. Und so war also alles, was dazu, das war auch kein Pay-to-Play, im Gegenteil. Also ja. Es gab eine vernünftige Gage, sind mitgenommen worden und haben alles.
Für die Leute, die das nicht wissen, das ist ein sehr übliches Ding, Pay-to-Play. Genau. So, also nicht nur im, nicht nur irgendwo im Kölner NTC, sondern auch im größeren Ding. Da redet man über andere Summen, aber ja, immer so am Rande.
Genau, also das ist, habe ich auch nie mitgemacht oder haben wir auch nie gemacht, aber es ist halt ein Ding, was hier und da irgendwo seinen Platz hat, vielleicht auch nicht. Ich finde es nicht cool, aber egal, das ist ein ganz anderes Thema und auf jeden Fall, da dachte ich, ja, finde ich ja cool von dem Biscuit und so weiter. Und dann habe ich die jetzt vor ein paar Jahren mal gesehen auf dem, wie heißt das, Rheinwiesen oder was?
Ja, genau.
Genau. Und da muss ich ehrlich zugeben, die Show war der Wahnsinn. Die Show war mega und irgendwie anderthalb, zwei Stunden lang habe ich dann gemerkt, ich kannte zwei von 25 Songs nicht.
Oh ja, genau.
Das kannte ich, obwohl ich die nie, ich war nie Fan oder sonst sowas. Also die haben unfassbar viele Hits geschrieben.
Ja, genau.
So. Und haben das auch, und das war auch wirklich sehr spartanisch, also für eine Band von der Größe, die haben keine Show gehabt. Also ja, die sind einfach auf die Bühne gekommen. Das war früher, sah das natürlich alles fetter aus von der Produktion. Aber jetzt so in Bonn da, die hatten da einen Backdrop hängen.
Ja.
Und dann sind sie auf die Bühne gekommen und haben gespielt. Ja, ja. Der, okay, Wes Borland hat natürlich so, so ein bisschen so seine Show abgezogen.
Noch. Ja, wieder immer geschminkt und so weiter.
Genau.
Ja.
Aber selbst das war jetzt nicht irgendwie peinlich oder so. Das fand ich früher mal so ein bisschen peinlich, sagen wir mal so. Das war mir immer so ein bisschen unangenehm. Aber das jetzt so in dem Kontext zu sehen und auch vor allem die Band, die einfach als stinknormale, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Rockband da stand und ihr Ding gemacht hat,
ja,
war ich dann schon beeindruckt, muss ich sagen. Also ich bin dann auch offen genug, um das zuzugeben, dass, ja, dass ich das dann doch gut fand. So, ne?
Ey, wenn man das mal alles auseinander nimmt, also wie gesagt, ich habe die Band früher gefeiert bis zum geht nicht mehr und habe sogar aus der Bravo Artikel ausgeschnitten, mir die aufgehangen. Also ich war absoluter Fanboy. Mhm. Und ich finde es auch krass, das wollte ich auch noch sagen, was so eine, um nochmal so ein bisschen auf Gitarre zu kommen, was so eine Band wie Limp Bizkit, damals zumindest, das sind alles so PRS-Bands gewesen. Wes Borland hat eine, stimmt, PRS gehabt, so. Linkin Park, alle PRS. Was gab es noch? Creed, also auch wenn, nehmen wir jetzt mal Creed, ist jetzt nicht New Metal, um Gottes Willen, aber ist trotzdem so dieser Zeitgeist, so ja, Ende 90er, Anfang 2000er, PRS. So, natürlich Ultravich und bla und bla und bla. Dann gab es, glaube ich, noch Crazy Town und diese ganzen New Metal Sachen, Korn rausgenommen, schon immer Ibanez gewesen. Mhm. Aber Limp Bizkit, absolute, jetzt Wes Borland spielt mittlerweile, glaube ich, Jackson, war dann zwischenzeitlich auch bei Yamaha und war ja auch lange bei Limp Bizkit auch raus. Absolute PRS-Hype auch gewesen. Dadurch haben die nochmal so einen richtigen, Santana mal rausgenommen, so einen richtigen fetten Hype bekommen. Aber auch alle Mucker von Limp Bizkit, ey,
das war Wahnsinn.
Also ja, absolut. Richtig krass.
Muss ich auch sagen, muss ich zugeben, man muss manchmal eine Band live gesehen haben, um es dann wirklich final auch beurteilen zu können, ja, auch für sich selber. Und bei Limp Bizkit muss ich ehrlich sagen, also war schon extrem gut. Wie gesagt, weil da war halt eben sehr wenig Produktion. Das heißt, es war sehr reduziert, ja, aufs Wesentliche, nämlich eine Band, die ihre Musik macht.
Ja, genau.
Manchmal ist man ja, was weiß ich, eben haben wir ganz kurz Muse angerissen und so. Abgesehen davon, dass die auch alle wahnsinnig gute, ja, Musiker sind. Aber die haben dann natürlich auch eine Produktion dabei. Da bist du schnell mal abgelenkt davon, dass jemand vielleicht irgendwie daneben haut, sein, ja, König trifft oder sonst wie, weil alles andere unfassbar beeindruckend ist. Bei Limp Bizkit, da gab es nichts, wo du hingucken konntest, außer die Band oder hinhören, ja, auch. Und Wes Borland auch, muss ich sagen, war unfassbar krass. Also der Typ. Das hört sich ja manchmal mal sehr einfach an, was die da machen bei der Musik. Die ist zwar jetzt auch sehr abwechslungsreich so von den Songs her, aber es ist ja auch eine relativ einfache Musik, ja, erstmal so. Aber das ist ja das Geniale letztlich an der Band. Die packen viele komplexe Sachen in was, in so Hits rein.
Ja, genau.
So, das ist das Schwierigste, was ja überhaupt, ja, was man machen kann. Und nach dem Konzert muss ich auch echt sagen, ich bin ja fast mit offenem Mund wieder weggegangen. Dachte ich so, das war ich faszinierend gut fand.
Ich glaube, die hatten da sogar noch nicht mal einen Originalbassisten mitgehabt. Ne?
Nee,
also es hat ja Sam Rivers gewesen, der Warwick-Typ, immer mit den beleuchteten Inlays, der auch Hammerbassist ist. Also wirklich auch so songdienlich eigene Basslinien gespielt hat, ohne dass der das mit Wes Borland immer so kombiniert hat.
Ich weiß jetzt nicht genau, wer der Typ war, der da Bass gespielt hat. Ich kann mich nur an sein Tennis-Outfit erinnern.
Tennis-Spieler wahrscheinlich.
Das ist der. Da, wie so ein Tennisspieler. Also nicht wie, also wirklich all-out, volles Tennis-Outfit wie Becker 85. Aber der war auch unfassbar gut. Also,
ja, gut, du kannst jetzt auch keinen Halbpader hinschneiden, da einfach.
Nee, also, das hätte schon nicht funktioniert. Nee. Genau. Naja, das war echt sehr gut. Jetzt bin ich danach zwar jetzt immer noch kein riesen Fan der Band oder von den Songs, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war selten so beeindruckt im Sinne von, als dass ich dahin gehe, nichts erwarte von einer Band, die ich gar nicht so unbedingt mag und dann wirklich richtig weggeblasen bin. Ja. Das war, also klar, ich habe noch ein paar andere Konzerte gesehen, wo ich echt dachte, so krass, das war jetzt mit das Beste, was ich je gesehen habe. Mhm. Aber dann war das auch eine Band, die ich unbedingt sehen wollte und die ich selber geil finde. So, ne? Und das war, ich glaube, so ein Erlebnis habe ich selten gehabt, wie bei dieser Limp Bizkit Show.
Ich habe die 2001, das war mein erstes Konzert meiner Mutter in der Kirby Arena. Und da war ich natürlich auch so, ne, New York Yankees Cap verdreht rum aufgehabt. Und die stand dann die ganze Zeit wirklich Arme verschränkt, irgendwo auf dem Oberrang. Meine Mutter saß neben mir und dachte sich so, boah, wo bin ich hier gelandet? Weil ich das voll verstehen kann, dass meine Mutter das total schrecklich fand. Die hat die ganze Zeit nur auf diesen Mission Impossible Song gewartet, weil den kannte man. Oder ansonsten, ich habe als kurz aber die Texte auch gar nicht verstanden. Wenn ich mir die Texte jetzt durchlese, denke ich so, wow, das ist gruselig. Also ja, sehr inhaltslos teilweise.
Absolut.
Auch völlig in Ordnung. Aber da hatten die noch ein ganz anderes Setup gehabt. Also da war wirklich so mit riesiges Backdrop. Und ich meine, die Köper Arena fasst auch echt viele Leute ja, auch noch.
Auf jeden Fall.
Und die haben dann diese, das weiß ich was, Produktion, die ganzen Amps in riesig quasi gehabt, so weißt du.
Das ja, ich habe die Bilder im Kopf davon.
Das fand ich ziemlich cool und ey, killer Band, aber ich finde es, das finde ich, muss ich gestehen, weil auch wenn die nicht mehr so groß sind wie Anfang der 2000er, hast du das ja trotzdem bei voll vielen Bands noch so, die ja wahrscheinlich nicht gecheckt haben, dass die nicht mehr so angesagt sind und dass man da Madball mitnimmt, also Madball allen Ehren, Gottes Willen, aber dass man dann sagt, ey, wenn ihr euch über euch cool finden, feiner Zug. So, und, ne,
das ist... Ja, absolut. Ich meine, das war halt auch nicht so zu erwarten, ne, dass man dann mal eben so eine... Ich meine, jetzt, wie gesagt, muss man Madball auch nicht kleiner machen, als es Sinn.
Nee, ne? Im Gegenteil.
Dauergast auf allen Festivals in ganz Europa immer auch. Und auch eine Band, die das ja auch seit Urzeiten macht. Nur trotzdem, das ist dann nochmal wieder ein anderes oder noch ein größeres Level gewesen jetzt, ne? Also muss man auch so sagen. Von daher war das schon ein cooler Move. Also das, ja, aber mehr weiß ich auch nicht, was ich jetzt noch. Ansonsten habe ich, wie gesagt, ich habe mit der Musik mich nie die ganze New Metal Ding habe ich mich nicht reingefunden. War mir damals als corny, so weißt du, so zu cheesy, corny zu, weiß ich nicht.
Nee, ich bin ja auch dann irgendwann ausgestiegen. Ich fand auch so die ersten beiden Linkin Park Scheiben, fand ich cool.
Also ja, auf jeden so, Fall. Ne? Und höre ich auch heute ab und zu noch ganz gerne.
Aber alles,
das ist auch schon fast kein New Metal mehr, Linkin Park. Das ist ja, zu
poppig dafür. Diese Hybrid Theory, wo dieses One Step Closer drauf war, da war ja schon viel Rap auch noch mit drin.
Ja, stimmt. Das war schon so ein bisschen.
Und danach wurde es dann auch so Stadion Rock. Hat sich jetzt auch eher alles mit denen erledigt, aus Gründen so. Ne? Ja,
später wurden die unerträglich. Ja. Das war furchtbar. Also jetzt musikalisch muss ich immer dazu sagen. Klar. Ansonsten, ich kenne die Leute nicht. Und der Erfolg gibt denen dann ja immer recht. Nur das ist ja so ein bisschen schade. Ich fand ja auch Foo Fighters immer total geil. Aber auch da hat sich das dann... Und ich glaube auch nach wie vor, dass Dave Grohl einer der coolsten Typen...
Ja, glaube ich auch.
Nach wie vor ist. Also es ist nie persönlich gemeint, wenn ich sowas sage. Aber die Musik, die dann irgendwann zwangsläufig dabei rauskommt bei den meisten Bands, wenn sie sich irgendwo größer und größer entwickeln, die ist dann nicht mehr meins. So bei Foo Fighters hat es vielleicht noch bis... wie hieß denn das Album? Und wenn wir jetzt gerade so in der Zeit auch sind, Learn to Fly.
Das war die There's Nothing Left
to Lose. Nothing Left to Lose, ja, genau.
Dann kam die One by One.
Genau, die One by One, die meine ich. Die fand ich noch cool. Und danach hört es so irgendwie auf. Weil dann klingt alles so nach amerikanischem Stadionrock. Und dann kann ich auch Nickelback hören, denke ich mir. Und das wird in diesem Leben nicht mehr passieren.
Weißt? Hey, how you remind me, sorry. Aber der Song hat mich viel Tränen gekostet. Auf mehreren Ebenen.
Ja, so, ne? Nee, also bin ich dann raus.
Auch eine PRS-Band, ganz vergessen.
Ja, stimmt, auch eine PRS-Band. Kann, also, auch da, ich hab persönlich gar nichts gegen Nickelback. Das ist auch, das, man muss ja auch erstmal so Songs schreiben können. So, das ist schon alles...
Und mit Avril Lavigne auch. Die sind nicht mehr zusammen.
Ja, stimmt. Ja. Weil hinter Nickelback ist auch, das ist dieser eine, ich komme nicht mehr auf den Namen, das ist so ein ziemlich genialer A&R-Typ von Roadrunner. Das war ja für Roadrunner ein Riesending.
Die waren mit Roadrunner?
Ja, sicher. Die Roadrunner hat ja Nickelback groß gemacht auch.
So, gibt es Roadrunner überhaupt noch?
Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob die noch in der Form gibt. Ich weiß nur, man hat ja diese erste Welle in den 90ern, die zu Zeiten von Dynamo früher, Machine Head, Fear Factory, Typo Negative, Madball zu der Zeit und noch tausend andere Sachen, die ich gerade wahrscheinlich vergesse. Das ist ja alles Roadrunner gewesen. So, Life Agony.
Ja.
Das war natürlich damals, das war ja genau meine Zeit auch. Das war auch nochmal fast, ich will jetzt nicht sagen, das ist keine eigene Szene gewesen, aber Roadrunner war auch so ein Label, da konntest du fast blind kaufen.
Ja.
War geile Musik drauf, so nach dem Motto. Und das war ja eben das Besondere. Ich glaube, dieser Typ, der damals auch viele von diesen Bands irgendwie so entdeckt hat oder auch zu Roadrunner gebracht hat, der hat dann irgendwann Nickelback entdeckt. Und Nickelback ist auf Roadrunner, ich weiß jetzt nicht, wie viele Platten oder so rausgekommen.
Aber wahrscheinlich die mit Hurry Remind Me war die Silver Side Up. So,
boah, dieses, ja, bin ich raus.
Und ich weiß, davor das Album hieß irgendwie The State oder sowas, keine Ahnung. Da waren die aber auch noch, also selbst, da sind ja noch coole Riffs sogar noch drauf. Also alles, was auch danach kam, ist ja dann so glatt, wie du schon sagtest, so glatt gebügelter Stadionrock gewesen. Ja. Aber krass, du wusstest nicht, dass wir Roadrunner waren.
Mhm. Und das ist alles eigentlich dieser eine A&R gewesen zu der Zeit. Ich komme echt nicht mehr auf den Namen gerade. Könnt ihr da draußen die
natürlich mal googeln. Ja, aber eben mit Roadrunner Pain war der Metal Blade, ne?
Ja. Ja, yeah, genau. Nee, also zu der Zeit war auch, glaube ich, Roadrunner, weiß ich gar nicht, war. Entweder gab es die nicht mehr, oder die waren mit Nickelback reich.
Ja, und wahrscheinlich Slipknot waren ja mega lange bei Roadrunner. Das weiß ich, ist auch eines der
Aushängeschilder
gewesen. Das weiß ich auch,
die waren
super, super lange. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, wo sind Slipknot mittlerweile? Bei Warner? Also wahrscheinlich bei irgendeinem
Sony BMG, meine ich. Kann das sein? So. Ich weiß nicht genau. Keine Ahnung. Ich weiß, die Slipknot, die ich mir gekauft habe, ist auch schon wieder mindestens 10 Jahre. Das war die. Oh, ich bin immer schlecht mit Namen. All Hope Is Gone.
Genau.
Das ist die letzte Platte. Danach wurde es für mich auch so ein bisschen einfach nicht mehr so interessant. Auch wenn man sagen muss, dass danach auch wieder so ein bisschen sperriger wurde. Also das, wofür man die Band eigentlich immer mochte. Aber irgendwie auch, also für mich ein bisschen langweilig so an manchen Stellen. Jetzt, wobei ich die letzte, die rausgebracht habe, habe ich mir mal angehört. Die fand ich eigentlich schon wieder ein Stückchen besser.
Ich habe ja vergessen, wie die heißt.
Ja, ich auch. Ich weiß nicht mehr.
Da waren ein paar gute Riffs auch drauf, fand ich. Ja. So. Ich bin natürlich ein Fan der ersten Stunde. Ich habe die damals in der Jam. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Das ist eigentlich so ein Jugendmagazin gewesen. Da war ein Feature, war Slipknot drin. Und ich dachte mir so, okay, habe ich mir die Iowa gekauft. Und das war für mich unglaublich. Aber habe ich auch nochmal zum Wallau gesagt. Mick Thompson mit einer Warlock im Music Store Katalog. Was eine geile Gitarre. Mega. Und was Fender hat Slipknot unglaublich viel zu verdanken. Gerade Jim Root.
Ja, glaube
ich. Also, richtig krass. Also ich glaube, dadurch hat Fender nochmal den Einzug so in die Metal-Fraktion bekommen. Wie oft eine Telecaster in weiß, flat white, mit EMGs. Was ist das Statement gewesen?
Ja, absolut. Ich glaube, Fender hat sonst lange nichts. Die hat das auch nicht interessiert, das ganze Genre.
Nämlich,
die hatten, aber wozu auch? Ich meine, wir reden über Fender.
Ja.
Die
kauft doch jeder.
Genau, also das ist so, haben die nicht nötig und auch damals schon, wenn man jetzt bei Fender mal Richtung Endorsements oder so angefangen hat, kurz vergessen. Also ne, gab es einfach, das war außer Reichweite.
Hast du angefragt, Mann?
Ich selber nicht, weil ich zu der Zeit gar nicht so ein Interesse jetzt an Fender selbst hatte. Aber ich habe das so von 2, 3 anderen Leuten oder so mal mitgekriegt. Oder auch Gibson halt. Also klar, die zwei Größen, die einen wollten eine Strat und die anderen wollten halt eine Paula.
Klar.
Und haben dann logischerweise mal als erstes mal bei Fender oder auch da wieder jetzt Hoyer zum Beispiel von Mapper hatte auch mal einen Deal für seine Bässe tatsächlich. Aber das ist auch wieder schon wieder sehr lange her damals, dieser Deal.
War das der eine, den ich moniert habe?
Der Sunburst?
Ja, Killerbass.
Der ist aus dem Deal tatsächlich, glaube ich, gewesen. Der und den anderen hat sie, glaube ich, vielleicht auch mal auf der Werkbank. Das war so ein matt-schwarzer.
Das war der, glaube ich, wo ich...
Das war der P-Bass.
Ja, wo ich im Krankenhaus lag, weil ich eine Hautirritation hatte. Also einen riesigen Pickel unterm Auge und ich 5 Tage lang so Antibiotikum bekommen habe. Und mir dann irgendwann so doof war. Und der Sattel vom von dem Bassblatt war beim Hoya. Das war, glaube ich, Ende 2017 für die Tour, die du machen solltest. Und ich bin dann aus dem Krankenhaus gekommen, weil ich merkte, ey, ich kriege dreimal am Tag eine Infusion, morgens, mittags, abends, und bin dann zwischen den Zeiten im Shop vorbeigekommen und den Sattel noch fertig gemacht. Das weiß ich noch, ziemlich sicher. Du hast mich angerufen, meinst du, ey, wie macht man einen Sattel? Dann habe ich gesagt, also musst du den jetzt das und das machen, und du so, okay. Ich so, ey, weißt du was, scheiß drauf, ich komme jetzt vorbei.
Ja, stimmt.
Und dann habe ich den fertig gemacht. Deswegen, das war auf jeden Fall der schwarze, glaube ich.
Ja, ein Sattel, das kann man nicht einfach so mal eben. Ich verstehe zwar, was da passiert, und ich verstehe auch, wenn ich dir ab und zu dabei zugeguckt habe, die Theorie verstehe ich, aber auch da wieder so ein Klassiker, Leute, die in den Shop reinkommen, sagen, weißt du, sich für 5 Euro ein Stück Knochen kaufen und dann sagen, ja, ich mache das schon. Nee, machst du nicht, Kollege.
Genau.
So, das ist einfach nicht so mal eben. Außer du hast das schon 1000 Mal gemacht. Wie bei allem, irgendwann lernt man es. Aber jetzt mal eben so ein, weil auch selbst wenn du jetzt so einen fertigen Tusk oder so kaufst, du musst den ja immer erstmal anpassen
genau. In
eine Richtung.
Also so gut es geht. Also man muss sogar schon sagen, die sind teilweise schon so geil CNC vorgefräst, dass man fast nichts mehr machen muss, aber trotzdem...
Aber es ist nie perfekt.
Nein, du musst es also so ein bisschen anpassen ist immer so. Genau. Und klar, das checkt natürlich viel nicht. Ist aber völlig in Ordnung. Ich will ja auch den DIY-Gedanken ja auch immer unterstützen. Irgendwie. Aber trotzdem denke ich mir so, du kommst doch eh wieder.
Immer frustriert zu dir kommen.
Genau.
Das ist auch, das ist ja, da haben wir eben schon lange drüber geredet, will ich gar nicht zu lange drüber reden. Aber ich habe ja dann auch nach meiner Strat, damals war ja meine zweite Gitarre, war eine Ibanez Satriani, die JS100.
Die der Manni verkauft hat.
Ja, genau. Das war meine zweite E-Gitarre. Und da bin ich dem Manni, wenn du das hörst, die hast du irgendwie wieder direkt weiter versterben, weil die dann. Egal.
Lass dich weiter reden. Dom, die Story ist, die ist elementar. Satriani. Das Schlimmste, was wir uns vorwerfen müssen, ne? Also, ja. Das ist, also, dazu zähle ich jetzt dich. Für euch mal da draußen. Es gibt ja noch den anderen Dom, den H-Man, über den wir gerade auch schon geredet haben. Wir hatten im Shop 2 Doms gehabt, also einmal dich und den H-Man und meine Wenigkeit. Wir waren freitagsabends. Hatten wir 3 Besetzungen im Shop gehabt, ich habe hinten geschraubt. Auf einmal kommt der H-Man nach hinten und sagt so, ey, weißt du, wer vorne ist? Ich so, ne, Marco Minnemann. Ich so, ne, doch. Und auf einmal kommt Marco Minnemann nach hinten und ist voll der nette Kerl. Ich hoffe, ihr kennt alle Marco Minnemann, tierischer Drummer, Live-Tour-Drummer für und auch Studio-Drummer für Satriani, hat mit Gilbert 1000 Sachen gemacht. Also man kennt Marco Minnemann einfach so. Ne? Und der war da, weil der gerade mit Joe Satriani auf Tour war. Und wollte sich eine Nash, glaube ich, kaufen. Und,
genau.
Weil er auch Gitarre gespielt hat. So,
genau. Ne?
Und ich habe das ja, ich habe hinten geschraubt, das hat vorne gar nicht so mitbekommen. Der hat sich, glaube ich, am Ende keine Nash gekauft, weil er die in den Staaten günstiger noch bekommen hat, wegen Zoll und sowas, meine ich.
Ja, irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr genau. Letztlich ist er, ich setze da mal an kurz, Der ist letztlich halt ohne Gitarre rausgegangen, aber war bestimmt irgendwie 1,5-2 Stunden bei uns, so ein netter Talk und so weiter. Und sagte dann, du musst jetzt schon lachen. Ja. Ne? Er sagte dann einfach nur, wir spielen heute Abend, weißt du noch, am selben Abend.
Ja, ne? Jahrhunderthalle Bochum. Ja,
genau, wir spielen ja Jahrhunderthalle Bochum, wenn ihr Bock habt, kommt doch vorbei.
Also mit Joe Satriani.
Mit Joe Satriani. Und jetzt, das klingt wahrscheinlich total furchtbar, aber ich kann jetzt nur für meinen Teil sagen, ich war so viel genug auf Tour, dass ich manchmal dann freitagsabends keinen Bock habe, noch auf irgendein Konzert zu gehen. Und das war halt so einer dieser Abende, ne? Und war auch irgendwie kalt draußen.
Ja,
und
wir standen ja auch noch alle dunkel. Auf der Gästeliste trotzdem.
Und dann sagt der Daumen der H-Man sagt auch so, ich weiß nicht, heute Abend und so weiter, keine Ahnung, ob ich das packe. Paul sagt auch, ich fühle mich heute nicht so. Und weiß ich nicht, ein paar Tage später sagen wir, wie bescheuert sind wir eigentlich? Wir stehen auf der Gästeliste bei Joe Satriani und gehen da nicht hin.
Und sind so verwöhnt.
Und dann, so kam man jetzt gerade drauf, weil meine zweite E-Gitarre ohne Joe Satriani war und natürlich Joe Satriani total geil war, als ich kurzer war. Das darfst du dem 12-, 13-jährigen Dom gar nicht erzählen, dass der irgendwie 30 Jahre später, 30 Jahre nicht, aber 20, 25 Jahre später umsonst auf Einladung bei Joe Satriani vorbeikommt, hat. Womöglich hätte er ihn vielleicht sogar mal getroffen und Hallo gesagt. Und
der wäre schon auch sehr nett gewesen.
Und der Typ mit der Dom mit Mitte 30 sagt, heute Abend nicht, ist auch kalt draußen, ich habe keine Lust rauszugehen. Das ist im Nachhinein, fühle ich mich immer noch schlecht. Aber ja, so ist das halt manchmal. Und keine Ahnung, es gibt so, das ist auch nicht die einzige Situation, die ich so schon hatte, wo ich mich dann im Nachhinein geärgert habe, dass ich den Arsch nicht hochgekriegt habe. Da merkt man manchmal, wie verwöhnt man eigentlich ist.
Ja, aber ja gut. Also ich glaube, so aus shoptechnischer Sicht, so wenn ein coolen Gitarrenladen arbeitet, ist das halt eigentlich dann vielleicht so ein Pflichtprogramm, dass man sagt, ey komm, wir gehen zusammen dahin. Ich glaube, wenn wir vielleicht 2 Tage Vorlauf gehabt hätten, wäre noch was anderes gewesen.
Kann sein, ja.
So, trotzdem ist die Story einfach geil. Hat man dann so, also wir reden ja nicht von irgendwie immer noch von Joe Satriani, der absolut. Hammett und Steve Vai Gitarrenunterricht gegeben hat, unter anderem. Ja,
absolut.
Und Marco Minnemann auch ein sehr entspannter Typ auch war.
So, ne? Das, ja, genau, er war total entspannt und das, was fast doch so richtig ätzend hinzukommt, ich habe mir danach dann habe ich die CD geschenkt bekommen, die aktuellste von Satriani, so als Ausgleich, dass man da nicht hingegangen ist. Hier hast du übrigens die CD, dann habe ich mir die aktuell, ich habe so gar nichts erwartet, ne? Habe die CD gehört und die war total gut. Und dann denke ich mal, noch mal mehr Abfuck, yeah. Dass man nicht einfach da hingegangen ist. Und sich das, und wir reden nicht von, ja, ich spiele heute Abend in Köln oder in Koblenz oder in München oder was weiß ich, sondern in Bochum.
Genau. Das heißt so. Aber als Großstädter ist man verwöhnt. So, Bochum ist schon weit genug, so, ne? Ey, muss alles nicht sein. Aber muss man fairerweise dazu sagen, vielleicht ist das noch nicht so ganz deutlich geworden, aber hast du ja gerade auch schon gesagt, wie viele Shows hast du gespielt?
Im Nachhinein sage ich leider, aber ich habe nicht mitgezählt. Also es müssen. Also 1000 auf jeden Fall gewesen sein.
Also
gehe ich von aus.
So. Und ich weiß nicht, ob ich das nochmal sagen soll, dem Waller hat das nicht so gefallen. Aber wenn man das einfach mal anhand der Shows nimmt, die du gespielt hast, und jetzt nicht nur mit Madball, sondern auch mit Born from Pain schon vorher, weil das ja dein Band letztendlich ist, du hast Festivals gespielt, wo andere von träumen. Ob das Backen ist, 2-mal, meine ich.
Ja.
Mit Born from Pain und mit Madball. Full Force. Also eigentlich alle fetten Dinger so mitgenommen. So, und ich kann dann schon verstehen, dass man dann einfach irgendwann so ein bisschen überdrüssig ist. Und du warst jetzt noch nicht auf einer Joe Satriani Show, Chance ist vertan, aber hast dafür schon andere genug coole Bands und coole Typen und coole Mädels kennengelernt.
Ja, das stimmt schon. Aber trotzdem hat mich das geärgert.
Natürlich.
Nein, also ist alles gut. Er
wird uns nicht übel nehmen. So.
Nein, auf gar keinen Fall. Das ist einfach nur, ich finde das dann, es war schon fast unhöflich, weil wir einen netten Nachmittag mit ihm hatten. Also jetzt mit Marco Minnemann. Und dann, wenn man dann abends nicht auftaucht, das wird auch dem total scheißegal gewesen sein, natürlich. Nur, das ist dann manchmal so, ey, guck vorbei und das war auch nicht. Es gibt ja, vielleicht kennt ihr das oder vielleicht kennst du das auch. Es gibt ja auch so diese Leute, die kommen dann schon mal in den Shop oder die triffst du, wenn du auf Tour bist oder sonst wie oder keine Ahnung, und die kommen dann an und sagen so, weißt du, die gehen ja dann auf den Sack damit, dass die irgendwo ein Konzert spielen. Ja. Das ist für mich dann noch viel unangenehmer und da gehe ich dann aus Prinzip schon nicht.
Ja.
Das war zu Shop-Zeiten auch hin und wieder wirklich sehr unangenehm. Ich habe ja jetzt auch nie irgendwie, glaube ich zumindest, oder bin ich fest von überzeugt, wenn die Leute das nicht wussten, dass ich irgendwie relativ viel schon live gespielt habe, ich habe es denen ja nicht auf die Nase gebunden. So. Nee. Und dann kommen manchmal so Leute rein und sagen, boah, Mann, wir spielen heute Abend in der Kneipe da vorne und sonst, du musst auf jeden Fall kommen. So, als hätte ich wirklich nichts Besseres in meinem Leben zu tun, als dich heute Abend da bei dem Konzert zu sehen.
Ja.
So. Das klingt jetzt in der ersten Sekunde arrogant, aber darum geht es gar nicht. Ich meine eher, warum musst du mir jetzt eine halbe Stunde auf die Nase binden, dass du heute Abend irgendwo ein Konzert spielst, und ich habe jetzt schon auf ganz höflich versucht zu sagen, dass ich da sehr wahrscheinlich nicht auftauchen werde, einfach weil es mich nicht so interessiert oder ja. Ich keine Zeit habe oder. Und dann gibt es so Leute, klar, einerseits sind die vielleicht enthusiastisch, dann finde ich das immer cool, gerade auch bei jüngeren Leuten, die reinkamen, die gesagt haben, ja, wir haben jetzt eine Band, wir spielen, das finde ich immer geil. Aber du weißt genau, nicht wen ich meine, ich habe jetzt gar keine bestimmte Person im Kopf, aber es gibt so diesen Typ, der dich unbedingt wissen lassen muss, dass er heute Abend ein Konzert
spielt. Ja, genau.
Oder dass er eine Band hat oder ja. Dies und jenes. Und das machen die auf so eine unangenehme Weise, dass ich immer versuche, irgendwie rauszukommen aus ja. Der Nummer. Und ich kann ja dann nicht sagen, pass auf, Alter, deine Scheiße interessiert mich nicht.
Wäre witzig.
Ja, wäre witzig. Aber das macht man dann natürlich nicht, weil man nett sein will. Aber irgendwann kommt immer so der Punkt, wo Leute irgendwie, keine Ahnung, mir einfach auf
den
Sack gehen.
Klar, den Abschwung auch nicht verpassen. Den Abschwung verpassen, so rum. Und Ich glaube, das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass du, ich, Lars, Dom, keine Ahnung, die Leute, die hinterm Gitarrentresen stehen, halt keine Götter sind, aber so diese, man will die Bestätigung von den Jungs haben. Das sind genau so die, den Amp beim Testen zu laut aufdrehen und ein bisschen zu schnell spielen oder über ihren Verhältnissen spielen und in der Hoffnung, dass man da hinkommt und sagt, hör mal, das riecht gut, habe ich noch nie gehört. Und so, so, es wird nicht stattfinden. Das muss ich übrigens noch sagen, weil ich Marco mir immer zugutehalten muss, ne? Dass der uns trotzdem auf die Gästeliste gesetzt hat, obwohl in der Türzage neben der Werkstatt ein Plakat von Joe Satriani hängt, wo ich Joe Satriani ein Hitler-Mädchen gemalt habe. Ich weiß, dass er das gesehen hat. Also,
ich weiß auch nicht, ob der das tatsächlich gesehen hat. Aber, ja.
Aber ey, vielleicht dachte er sich, cool, ich setze sie auf jeden Fall auf die Gästeliste. Nein, aber trotzdem, das ist leider so. Und das, wie du schon sagtest, man muss das, ja, ist jetzt passiert. Und man hat manchmal auch freitagsabends auch mal, ist die Couch wichtiger, als einfach nur in irgendeine Kneipe zu gehen oder halt in die Jahrhunderthalle zu fahren.
Ja, genau. Eigentlich haben wir zu lange drüber geredet, ja, aber das ist eine schöne Geschichte.
Aber du hast ja, da sind wir, glaube ich, gerade drauf gekommen, das will ich auf jeden Fall von dir wissen. Fender Endorsement ist es nicht, aber FGN.
Ja, kann man so sagen.
Du hast FGN noch mit groß gemacht hier in Deutschland, oder warst einer der ersten Leute, die das hatten?
Ja, genau, so würde ich es eher sagen, ob ich die jetzt groß gemacht habe, das mag ich zu bezweifeln. Aber das kam eigentlich damals so, dass wir eigentlich, wir hatten lange Zeit ein ESP-Endorsement, beziehungsweise auch also die LTDs dann immer bekommen. Das waren noch die glorreichen Zeiten, sage ich mal so Anfang der 2000er, wo das losging damit. Mhm. Und die haben einfach nur rausgehauen. Also da war auch für ich sag jetzt mal so Mid-Level-Bands, um mal irgendwie kategorisieren zu können, relativ einfach Endorsement-Deals zu bekommen. Und ESP war halt sehr groß damit, alles rauszuhauen. So. Das heißt, da zu der Zeit gab es 2 neue Instrumente im Jahr. Offiziell waren die geliehen, aber die wurden auch nie zurückgefragt, sagen wir so. Und das war richtig, wie gesagt, ich glaube damals immer so die Tausender-Serie, also die Deluxe-Serie, ja. Konnte man sich mal 2 aussuchen. Man hat nicht mal das bekommen, was man gerne möchte, weil das dann gerade nicht verfügbar war oder wie auch immer, dann hat man irgendwas.
Ist auch kein Wunschkonzert.
Genau. Ja. Aber ich habe dann eine ganze Zeit lang immer die die Tausender-Modelle bekommen. Das war cool, das ist dann irgendwann ausgelaufen und dann kam die Wirtschaftskrise 2008, die hat ja USA auch hart getroffen, da sind ziemlich viele in der Branche damals schon platt gegangen. Und da war es dann unheimlich schwer, irgendwie Endorsements zu kriegen. Dann hatten wir noch einen Kontakt über weil wir die Randall Amps die ganze Zeit gespielt haben.
Echt?
Ja, wir hatten ein Randall Endorsement.
Cool.
Hatten dann immer diese RM100s mit diesen Modulen.
Ja.
Und US Music Corp hat ja dann unter anderem Washburn drin. So, und dann war ich auf der Messe und hab da gequatscht und dann sollten wir Custom-Made Washburns kriegen. Ich sag, ja, gerne. Immer her damit. Das ist dann nie zustande gekommen, weil der damalige Typ, der sich um die gekümmert hat, ein totaler Vollhonk war. Der hat später Crank Amps noch gemacht.
Nee, wo Dimec noch zum Schluss noch war, ne?
Genau.
Ja.
Dann wollte er mir, der hat sich tatsächlich danach immer nochmal, ich glaube, den habe ich auch auf der Messe dann getroffen, der wollte mir dann Crank Amps andrehen. So, das ist der Washburn-Typ, der ist so doof. Vielleicht vertue ich mich auch, ja. Und das war umgekehrt, dass er erst Crank Amps und im nächsten Jahr sehe ich den bei Washburn. Egal.
Ja.
Alles egal. Naja, auf jeden Fall standen wir so eine Zeit lang ohne tatsächliches Gitarren-Endorsement da. War jetzt auch nicht so schlimm, ich hatte ja noch viele LTDs, aber wir haben mal geguckt, was man noch so kriegen kann. Und dann kam der Simon Gauff, genau, der macht heute den Guitar Point, kennen vielleicht ein paar.
Meintal?
Genau, den leitet der heutzutage, ich glaube, der ist der Geschäftsführer, glaube ich. Also unbedingt da mal vorbeigucken, auch wenn ihr wirklich gute Vintage-Sachen sucht.
Und wenn ihr Geld habt.
Und wenn ihr Geld habt, genau. Das ist nicht. Wobei, die Preise finde ich echt fair bei denen. Ich gucke auf der Website, ich habe es jetzt in letzter Zeit auch, jetzt durch Corona, eigentlich wollte ich dieses Jahr unbedingt mal runterfahren und mal Hallo sagen, nicht geschafft. Aber wenn ich bei dem auf der Seite mal wieder gucke, so... das ist schon fair bepreist. Also das kannst du, natürlich ist es vielleicht ein bisschen teurer, als die bei eBay zu schießen, aber dann weißt du auch, dass die in Top-Condition und alles ist. Ne? Egal. Auf jeden Fall, der Simon hat damals für Meyer gearbeitet, beziehungsweise M&T. Die hatten zu der Zeit Dean Und der hatte schon zwei, drei andere Heavy-Bands, sage ich jetzt mal so, damit ausgestattet und war so aktiv damit, Bands anzuschreiben. Dann hat er uns kontaktiert mit Bone for Pain, habt ihr nicht Bock auf Dean? Sind wir da runter damals zu M&T, haben uns die angeguckt und Karl, der andere Gitarrist zu der Zeit, war so direkt vor Feuer und Flamme, fand die geil, weil die hatten dann auch so eine, keine Ahnung, Les Paul-Form und so, da stand er drauf. Und ich war von den, die Deans waren okay, aber irgendwie hat es nicht so geklickt und dann hatten sie in ihren Ausstellungsräumen, also das ist ja nichts Öffentliches, das war bei denen so in den Büros, hatten sie so eine Riege von 8 bis 10 FGNs aufgebaut. Cool. Also, was sind das denn für Gitarren? Und dann sagt er, ja, die sind neu, die sind noch gar nicht irgendwie, haben wir noch nicht am Markt, weil es halt aus Japan, made in Japan und so weiter und eigentlich quasi das, was seit Urzeiten Ibanez ist.
Wollte ich grad, also, Ibanez hat ja, das muss ich kurz einstreuen, wir wissen glaube ich viele nicht, Ibanez hat nicht so richtig ein Werk in Japan, sondern lassen halt den Fuji Gem bauen, dafür steht auch FGN und das sind die Jungs, die quasi auch die ganzen Japan-Fan für Ibanez bauen. So.
Genau, oder auch alles, was Fender Japan jemals war.
Ja, genau. Mhm.
Hin und wieder auch noch für andere Marken, die mal zwischendurch made in Japan waren und so weiter. Also sehr, 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 sehr viele japanische oder in Japan gebaute Gitarren kommen von Fuji Gen. Und die haben halt damals dann gesagt, okay, wir gehen jetzt mit einem eigenen Brand einfach an den Markt. Und so kam das dann so ein bisschen zustande. Ich meine, ich fand die ganz cool. Und dann habe ich die ausprobiert und dann habe ich zu dem Simon damals gesagt, also das fände ich noch geiler als die. Da waren nur eben, und da kommen wir gleich noch zu, nichts wirklich im Heavy-Programm dabei. Also das waren alles sehr klassische Strats und Paulas. Ich brauchte aber definitiv was mit EMGs zum Beispiel und so weiter. Und
Batteriefach.
Ja, herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. Naja, auf jeden Fall, so kam das ein bisschen zustande. Simon sagte, ich spreche mal mit den Japanern. Der hat dann, das hat tatsächlich nur zwei Tage gedauert. Ich hatte innerhalb von zwei Tagen eine Mail aus Japan.
Ich dachte, die Gitarre war die effizienten.
Das wäre mega gewesen. Nein, ich habe dann eine Mail aus Japan bekommen von Kazu, den habe ich tatsächlich auch später, als wir in Japan auf Tour waren, persönlich kennengelernt. Super netter Kerl. Macht heutzutage auch ganz pralle Gitarren. Der hat irgendwie
ein Design, oder?
Ja, oder arbeitet für die fürs Design oder sonst wie. Ja. Super prall, habe ich letztens irgendwo bei Instagram gesehen. Komme gar nicht auf den Namen. Und
nicht Legator.
Nein. Okay. Dann hat er mir geschrieben, ja, wir würden gerne mit dir was machen. Was hältst du davon, wenn wir dir zwei Gitarren einfach so bauen, wie du Bock drauf hast? So, what the fuck?
Nein, nur zwei, was?
Nur zwei, ich brauche 10. War meine erste Antwort. Nein. Gesagt, getan, ich war total happy damit. Und die haben mir dann quasi, die sind auch jetzt gar nicht so, also Custom Made klingt ja immer so besonders, aber das ist einfach nur eine schwarze Strat und eine schwarze, nicht Paula, die haben ja so ein Modell, diese FL.
Jo, die habe ich gar nicht so gedacht.
An die Paula. Designmäßig zwischen einer Paula und einer PRS, sage ich jetzt mal so rein von der Form her. Und eigentlich sind meine zwei Custom-Gitarren aus der Zeit später so diese Dark Evolution-Serie bei denen geworden. Mhm. Das gab es bei denen noch gar nicht. Die hatten Heavy noch gar nicht auf dem Schirm. Und ich habe halt gesagt, ich hätte gern einfach so zwei matt-schwarze, das ist wirklich ja stumpf, du kennst die Gitarren. Die sind matt-schwarz-transparent mit EMGs. Viel mehr Custom ist da sonst nicht dran.
Ja.
Und Locking-Tuner, die hatten sie halt sonst auch nicht im Programm.
Jo.
Ich sage, das ist alles, was ich brauche. Der Rest könnt ihr... Und Mahagoni, sagt ich. Auch die Strat, der sagt, die Strat auch Mahagoni. Ich sage, ja, auch die Strat Mahagoni, mach mal.
Du hast es erfunden. Und dann hat sich so ein Jerut nämlich gedacht, so, oh, das will ich auch haben, von Fender.
Ja, die haben extra nochmal damals nachgefragt, willst du die Strat wirklich auch in Mahagoni? Ich so, ja, ich will die Strat auch in Mahagoni. Ich weiß gar nicht, ich wollte es einfach probieren, ehrlich gesagt. Ich wusste noch nicht, ob das funktioniert oder nicht. Nein, war es das Beste. Das ist total geil.
Du hast ja am Ende hast ja quasi eine Paula in einer Strat-Haptik so, ne?
Also genau,
von den Specs sind ich ja, genau.
Ich habe, wenn ich ehrlich bin, auch die Strat die ersten zwei, drei Jahre gar nicht so sehr gespielt, weil ich zu der Zeit lag mir der Paula-Style einfach mehr.
Ja.
Man kennt vielleicht viele, gerade wenn man viel Palm-Muting und so spielt, dann dauert es immer eine Zeit, bis man sich an eine andere Brücke gewöhnt. Und diese Tunomatic ist halt was ganz anderes. Auf der Strat habe ich einen Hardtail, also gar keinen Trem mit dran.
Das ist auch die Gutläufe von Hipshot Roboto, meine ich. Die sind ziemlich geil, die du hast. Was? Ja, die Hardtail hinten auf der.
Achso, ja, ja, genau. Ja. Die ist immer noch die erste, wohlgemerkt. Also, die, das ist schon bemerkenswert. Das ist japanische Qualität.
Ja.
Muss man sagen. Die hat eigentlich nur mal, ich glaube, entweder der EMG in der Strat oder der anderen, also ich sage jetzt mal Paula Style, hat sich irgendwann mal verabschiedet und die Strat hast du mir neue Bünde drauf gemacht irgendwann mal, weil die waren dann schon runter.
Ja, gleichzeitig, als ich auch den Bass vom Hoher gemacht habe. Ja, das genau. War für die Persistence Tour alle.
Mhm. Genau, das war dringend nötig, weil die waren dann nach ein paar Jahren auf jeden Fall runter. Ich glaube, das habe weniger mit der Qualität der Bühne, sondern mehr mit meinem Spiel zu tun, weil ich einfach zu feste drücke.
Ja, aber da waren auch keine Stainless Steel, glaube ich, drauf gewesen.
Nee, genau. Ich glaube, ein 16.05 war ganz normale.
Genau.
Genau, und jetzt hast du mir dann Stainless Steel drauf gemacht. Genau, und ansonsten, ja, so kam das damals ein bisschen zustande und dann habe ich dann nochmal, dann habe ich auch nie mehr was Neues angefragt bei denen. Weil ich hatte zwei Gitarren von denen, Custom-Made, war glücklich.
Ja.
So, und dann kam halt nochmal für Mapboy, dann habe ich nochmal einmal kurz angefragt, da habe ich über M&T dann nochmal diese Tele bekommen von denen, sehr freundlicherweise. Und die habe ich dann da nochmal zwei. Die ist nicht so leicht zu spielen, die ist nicht ganz so komfortabel live, muss man sagen.
Hast du die Hand da so fast aufgerissen,
glaube ich. Ja, weil da auch die Hardtail hinten, die war sehr spitz. Und, aber die Tele hatten. Die hat sehr gut geklungen, muss ich sagen. Die passt auch irgendwie zu. Das sind immer so Nuancen. Das glaube ich, verstehen nur Leute, die selber auch spielen. Du hörst, also jemand, der mit der Musik nichts zu tun hat, der sagt, Madball, Bone for Pain ist alles gleich. Das ist eine heavy verzerrte Gitarre. Aber es gibt so Nuancen drin. Und die Tele hat einfach dafür geiler geklungen.
Ja.
Die hat einen etwas holzigeren mit dem
Maple Neck auch, ne?
Genau, und dann Esche. Das war was anderes als diese Mahagoni-Strat.
Ja.
Und dann habe ich halt die gespielt. Aber an die muss ich mich echt gewöhnen. Die hat auch so eine 1,5 Zoll längere Mensur.
Ach, das ist so nicht ganz Bariton, so, ne? Aber
genau, so dazwischen. Ja, aber dadurch klingt die unfassbar straff so. Und das hat dann einfach gut gepasst. Ich habe alle drei Gitarren, also alle drei FGNs, die ich hatte, mal so bei der Probe ausprobiert. Oder halt nicht bei der Probe selber vorher, aber dann so auf Tour. Ich hatte alle drei mit und mit allen drei mal ein bisschen rumprobiert und wir waren uns alle einig, die Tele soll es sein. Habe ich mir selber so ein bisschen Ei mitgelegt, weil die halt nicht so einfach zu spielen, weil eine Tele ist halt keine Strat.
Ne? Aber ich will gar nicht sagen, aber man sagt ja mal, der Job hat mal gesagt, das ist eine Männergitarre.
Ja, so fühlt die sich ja an, wenn man die live spielt. Das,
hat sie nicht gerne, das ist die erste richtige E-Gitarre mit so gewesen, ne?
Ja.
So nach wie vor.
Genau, und die hat ja auch also diese von FGN, die ich habe, die ist nicht Kontur oder irgendwas, ne? Die ist
einfach. Ach, da kommt auch noch hinzu, jo.
Wobei, erzähle ich gerade Quatsch, hat die hinten. Doch, die ist leicht konturiert, glaube ich. Ist ja auch egal, auf jeden Fall ist die schwer zu spielen. Ist immer eine Geschmacksfrage. Der nächste spielt eine Tele, als hätte er nie was anderes gemacht und so, das ist immer Gewöhnungssache.
Ja, aber ich glaube, das ist ja immer so, wenn du eine neue Gitarre bekommst, musst du dich immer daran gewöhnen. So.
Also, ja, genau. Ne?
Und gerade wenn die Haptik noch was anderes ist, aber nichtsdestotrotz, richtig geile Gitarre.
Absolut, absolut. Auch bei, also aus den Shop-Zeiten, jede Nash, die neu reinkam, jede Nash-Tele, habe ich geliebt. Jedes Mal, jede für sich selber war immer wieder geil.
Ja.
Und das wird auch so bleiben. Ich finde Tele nach wie vor eine unfassbar geile Gitarre. Es ist nur leider manchmal schwieriger zu spielen. Auch da wieder, da haben wir anfangs mal kurz drüber geredet, wenn ich sitze, kann ich mit jeder Gitarre klarkommen. Aber in dem Moment, wo du stehst mit dem Ding, also ich verstehe nicht, wie Leute gewisse Gitarren im Stehen spielen können. Also eine Flying V funktioniert für mich nicht. Ohne Scheiß, ich kann es nicht. Auch eine Randy Rhoads vielleicht, aber eine Original, also eine Gibson Flying V, häng dir die mal um und versuch mal so zu spielen, wie du das gewohnt bist. Das funktioniert nicht. Für mich funktioniert das
nicht. Ich habe bis jetzt noch keine Umgang, also echt nicht Umgang gehabt. Ich kenne die nur, ey, wie oft ich ja eine Randy Rhoads zum Service habe oder so, oder auch mal eine V, finde ich zum Einstellen immer schrecklich. Kriegst das Ding nicht auf die Werkbank, muss mir die immer irgendwie so im Oberschenkel klemmen. Ich hatte mal letztens eine Left-Hander gehabt, da bin ich fast wahnsinnig geworden, ging gar nicht. Ich habe ja eine Firebird und die ist, also zum Spielen ist die Wahnsinn. Wirklich.
Ja, aber Firebird ist aber...
Ja, ich wollte einfach nur sagen, wie geil diese Firebird ist. Wo die von Gibson ist. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Ich muss mal gestehen, ich wüsste jetzt gar nicht so, ich glaube, ich schon viele Gitarren in der Hand gehabt, aber so richtig im Stehen, nee, weil ich mache den Gurt dann nicht da drum. Fällt mir jetzt gerade gar nicht ein, könnte ich dir gar nicht sagen.
Also bei einer V fand ich am extremsten, ich hatte das mal auf Also Stefan,
der
liebt seine Wies. Der war aber damals zu der Zeit nicht in der Band, als wir mit, wir haben mal 5 Wochen mit Napalm Death eine Tour gehabt. Und Mitch, der Gitarrist, der hat halt auch so seine Hauptgitarre, war eine Wie. Und beim Soundcheck kann man schon mal hin und wieder, weil einem ist langweilig, man fängt an, Blödsinn zu machen und haben mal so Gitarren und Amps mal getauscht und weiß nicht, was jeder spielt mal auf dem Zeug von anderen. Also Soundcheck, nicht für die Live-Show an sich. Und dann habe ich versucht, mit dieser Wie irgendwas da rauszukriegen. Es war eine Katastrophe. Also ich habe geklungen wie so ein Anfänger, hatte ich das Gefühl. Und dann nimmt der die in die Hand und einfach nur ein Rectifier mit einem Tube Screamer und der hat geklungen wie der Metal-Gott, so, weißt du? Ja. Und ich denke so, krass, wie machst du das? Abgesehen davon, dass der auch wirklich einfach ein guter Gitarrist natürlich ist, aber rein jetzt nur die ersten Sounds von 3 Akkorden, also alles, was jeder nachspielen kann. Aber wenn ich das so gemacht habe, das klang einfach nicht so. Das ist auch krass, so diese Kombination aus, wenn man so jeder hat so seine Präferenz natürlich, aber wenn man seine Kombi aus einer Gitarre und Amp gefunden hat, oder vielleicht von mir ist auch noch die Box.
Die ewige Suche.
Das ist eine ewige Suche und ich habe die für mich dann irgendwann gefunden. Für mich wurde es irgendwann eigentlich nicht besser als diese FGN Strat mit meinem Driftwood Amp.
Stimmt, hast du ja auch.
Und ich habe seit Urzeiten die gleiche Marshall 412er, wobei aber 2 Speaker sind Electro Voice unten. Und die oberen stinknormale 75er.
Mhm, von Celestia.
Genau. Und das hat für mich dann funktioniert. Und dann war ich fertig. Ich war das erste Mal fertig.
Ja.
Wirklich. Also seit die ganzen letzten Jahre war ich dann fertig. Mich hat nichts anderes mehr interessiert. Natürlich interessiert man sich immer mal wieder für neues Zeug. Was kommt, findet vieles cool. Für mich hat aber nur noch das funktioniert. Ich wollte auch nie mehr was anderes. Hat sich bis heute auch so durchgezogen. Das war dann einmal, irgendwann hat man so sein Ding. Das war auch eine ellenlange Suche. Dazwischen waren auch coole Sachen dabei. Engel Power Amp mit 2x120 Watt Röhre mit einem JMP1 davor. Das war auch eine sehr gute Kombi. JMP1 habe ich leider verkauft. Hätte ich niemals machen dürfen. Die Dinger sind jetzt doppelt und dreifach wert.
Tja.
Nicht nur wert, sondern die waren auch einfach gut. Die JMP1 ist ein verdammt guter Preamp immer gewesen. Naja. Auf jeden Fall, man hat immer so ein paar Kombis gehabt, aber man ist nie am Ziel. Und da hatte ich das erste Mal das Gefühl, als ich diesen Driftwood bekommen habe, dachte ich, Wahnsinn, was der Typ da baut, das ist...
Bautzen?
Ja.
Ja. Also da kommt das her.
Genau. Und mittlerweile auch mit ziemlich viel Erfolg, wenn ich sehe, dass auch bei den Amis kommt das Ding sehr gut
an. Ist das so?
Ja.
Oh. Ja, ja. Ich hab da gar nicht mal
davon. Ja, er verkauft auch viel in den USA.
Cool.
Kommt da richtig gut an. Also es ist natürlich weiterhin ein Nischen-Amp. Natürlich, es ist auch ein handgebauter Amp in Deutschland, der kostet auch ein paar
Euro. Ja,
den kann aber sich nicht jeder so mal eben leisten. Aber der hat den jetzt auch noch erweitert. Ich habe das letztens noch mal ein bisschen verfolgt mit Impulse Responses und so im Amp und mehr MIDI-Fähigkeiten und so weiter. Der baut die auch immer weiter auf so. Ich habe halt noch, meiner ist wirklich noch die Urversion fast, glaube ich. Da ist noch kein Noise Gate mit drin und nichts, ist einfach so dieser.
Aber der Typ ist hier was reingebaut, ne?
Genau, den hatte er von Anfang an mit drin. Das ist auch unheimlich gut. Da hat er mir auch mal zum Beispiel erzählt, das ist vielleicht so ein bisschen Nerd Talk
oder
so,
aber. Tarn-Talk.
Genau, so ein Tarn-Talk. Der hat sich tatsächlich da auch die Mühe immer gemacht, dass er. Im Grunde baut er ein 808 einfach da rein von der Schaltung.
Dann muss man auch noch sagen, das ist ja für die Heavys, obwohl das ein Opa-Pedal ist, ne, ist das ein Referenzding. Auch in jedem Studio oder so.
Ja, also da geht auch eigentlich nichts drüber. Also funktioniert nicht immer in jeder Kombination. Ich finde zum Beispiel jetzt, ein 5150 braucht nicht noch ein 808 davor.
Ja, ist ja ein 5150.
Genau. Ja. Aber beim Rectifier ist es zum Beispiel eine neue Welt, die sich dann auftut damit. Und bei dem Driftwood ist es irgendwo so dazwischen, weil der Amp auch so irgendwo zwischen Rectifier und 5150 ist. Aber für mich hat er nochmal gut funktioniert. Und er hat sich halt auch immer die Mühe gemacht, er kauft dann so gut es geht wirklich NOS-Teile.
Cool.
Oder
New Old Stock, Freunde. Ne?
Für die 808-Schaltung, die er da reinbaut. Mhm. So, das heißt, es ist nicht einfach nur so die gleichen Teile, sondern nein, idealerweise dieselben Teile, so,
ja,
die jetzt auch im 808 stecken und so. Also der hat da immer sehr viel Liebe und Mühe reingesteckt, das muss man echt sagen. Und das hört man dann eben auch. Ist natürlich als 100 Watt Amp da haben wir auch eben schon mal drüber geredet, an der einen oder anderen Stelle kann der überdimensioniert sein, aber ich habe schon ein paar Abende gehabt oder dann auch, je größer die Bühnen werden, dann bin ich sehr froh, dass ich 100 Watt dabei habe, also 100 Watt Röhre. Weil es ist einfach irgendwann, willst du dich einfach selber nur vom, ich hasse es zum Beispiel, ich hasse meine eigene Gitarre im Monitor.
Nee, du kommst gern von hinten.
Ich komme nur von hinten.
Aber hey, das ist so, also ich stehe da auch total, was soll ich dir sagen? Es ist was anderes.
Ich komme nur von hinten und idealerweise nur von unten.
Ja.
Von hinten und unten, wenn ich einen Fullstack habe ich zwischendurch mal probiert. Funktioniert für mich nicht. Jo. Die Höhen machen mich kaputt.
Über dich weg oder
was? Ja, über mich weg und es ist mir zu viel Höhen.
Dann. Okay.
So, wenn die Box auf dem Boden steht, von mir, ich habe auch eine Zeit lang mal zwei Boxen mal gespielt. Ist geil, ist viel Druck, aber da müssen die nebeneinander stehen. Die dürfen nicht übereinander stehen.
Ja.
Immer wahnsinnig gemacht. Dann bin ich zu direkt auf Ohrhöhe damit. Ist aber auch nur wahrscheinlich eine Gefühlssache, woran man sich am meisten gewöhnt hat. So. Aber das war für mich immer so das, was funktioniert. Und mich selber im Monitor wirklich nur im äußersten Notfall, sagen wir mal so.
Ja, also das kommt ja immer auf Monitoring natürlich an, aber trotzdem ist es am coolsten, finde ich persönlich auch. Und dann ist es halt geil, wenn du ein 100-Watt-Ding hast. Das Ding hat Headroom ohne Ende.
Genau.
Ne? Und du kannst das aufreißen und das drückt so dermaßen. Und dann ist das geilste Scheiß drauf. Du sagst ja auch dann ganz oft, also ich sag das den Mischern auch immer, nimm mich vorne weg, ich will gar nicht, ich will mich hören von hinten, ja, dann ist das perfekt. Alles andere reicht, brauche ich nicht.
Dann jammert natürlich immer der Typ von vorne auf Haus.
Zu laut,
mach dich leiser und so, das kennen wir alle. Aber was viele nicht verstehen, auch gerade in kleineren Clubs, also ne, auf einer großen Festivalbühne oder so vielleicht, da gelten andere Gesetze, aber im Club, und das muss auch gar kein kleiner Club sein, es kann auch ein Club sein, wo vielleicht 1000 Leute oder also nehmen wir von mir das Live Music Hall, mal als Beispiel, so klassische, die kennen wahrscheinlich hier die meisten. Das darf gerne alles laut sein auf der Bühne, weil die ersten 5 bis 10 Reihen den Bühnensound auch hören, auch zusätzlich zur PA. Oder wenn du Pech hast, je nachdem in welchem Club du bist, ist die PA so komisch aufgebaut, dass die ersten 1-2 Reihen von Leuten gar nichts hören von der PA oder fast nichts, und das geht an denen vorbei, links und rechts, und die kriegen nur den Bühnensound. Und wenn du auf der Bühne dann, also da keinen Druck erzeugst in einer gewissen Lautstärke, dann klingt das scheiße. Ich verstehe, das ist der ewige Kampf, der Front of House Mann, der will, dass es aus seiner PA so gut wie möglich klingt. Und über die Jahre hat man da so seinen Weg mit den Leuten gefunden. Wir hatten ja auch eine ganze Zeit lang immer unseren eigenen dabei und so. Und da ist es dann natürlich nochmal einfacher.
Ja, weil er kennt euch ja auch so.
Ne? Genau, aber ansonsten ist es so, gerade bei der Musik, das muss von vorne schieben. Das kann auch Popmusik sein, die soll trotzdem eher immer schieben.
Ja.
Also ich finde, Live-Musik muss immer einen gewissen Druck haben. Ansonsten funktioniert das für mich nicht. Ich habe mal Cardigans gesehen und auch die waren laut und geil. So, obwohl das totaler, ich sag jetzt mal, ruhige Popmusik ist an den meisten Stellen.
Ja.
So. Und trotzdem waren die, das war auch das Live Music Hall zum Beispiel, die haben einfach einen tierischen Bühnensound auch. Und das muss dann einfach so sein. Deswegen ist ich diese ganze, was heutzutage halt sehr populär ist. Ich verstehe, warum es gemacht wird. Das ganze In-Ear-Monitoring und gar keine Boxen mehr auf der Bühne und so weiter.
Was meiner Meinung nach total scheiße aussieht.
So, ich verstehe, warum viele das machen. Gerade für technischere Bands oder so hat das sehr viele Vorteile. Aber das funktioniert erst ab einer gewissen Größe. Wenn ich so eine Band sehe, die komplett mit In-Ear spielt und die stehen dann in so einem 300-Mann-Club und dann kommt vor der Bühne eigentlich gar nichts. Das wirkt für mich oft surreal und künstlich, ne? Weil du einfach so naja, es kommen ja auch einfach, ich kann das nicht immer genau physikalisch erklären, aber es kommen ja einfach viele Frequenzen auch da so zusammen von Schlagzeug, Gitarre, Bass und so weiter, die halt dann in dem Moment sich auf der Bühne treffen und echt sind und auch aus einer langjährigen Erfahrung irgendwie so zusammenklingen, wie sie klingen.
Ja.
Ne? Wir haben auch zum Beispiel, immer wieder kriegst du mal so die Anfrage, könnt ihr die Boxen bitte an die Seite stellen? Das ist ein totales Chaos für uns. Das machen wir. Jetzt haben wir ein, zwei Mal getestet. Das
geht nicht.
Nie wieder. Ja. So, ich weiß, warum der Front-of-House-Typ das haben will. So, damit das nicht noch mal mehr nach vorne abstrahlt.
Ja.
Dann kommen die immer mit den gleichen Argumenten, die alle Bullshit sind. das ist einfach ein ganz klassisches Setup und das muss so stehen. Das hat bei Motorhead bestens funktioniert und das bei Jimi Hendrix und weiß ich nicht was. Und bei allen anderen, die man so kennt.
Er ist immer Rock'n'Roll.
Ne? Ja, genau. Und das hat sich bis heute nicht geändert, meiner Meinung nach. Das muss halt so. Aber ja, gut.
Aber wenn man, wir reden auch jetzt natürlich, das ist vielleicht auch nochmal dann Generation Camper und auch reduziertes Setup quasi, das sowieso viel. Ach, das ist vielleicht auch nochmal so ein Ding, aber...
Ja, keine Ahnung, ich habe da auch... Aber selbst ein Camper kann man ja theoretisch über eine Endstufe und eine Box jagen.
Das ist ja, aber, nee, weil ich sagen wollte, ich habe manchmal eine Ahnung, dass dann... ich will ja gar nicht gegen Camper sagen, Camper machen mega geile Sachen, aber ja, dass das auch viel mit dem Bühnenbild zu tun hat, dann einfach viel an die Seite gepackt wird und man läuft viel über in ihr und dann ist vielleicht einfach auch so ein Wandel. Ich meine, klar ist auch praktisch, aber trotzdem, ich gebe dir völlig recht, also können wir festhalten, am Geist ist dann einfach ein 100 Watt Amp hinter sich zu haben und das Ding soll drücken.
Ja, absolut.
Also bitte.
Hast du ja selber.
Ja, natürlich so, ne? Und
ist, hast du ein Custom Audio wahrscheinlich.
Genau, richtig. Ja.
So,
und tierischer Amp. Genau, finde ich auch nach wie vor mit einer 412er und fertig. Ist natürlich immer eine tierische Schlepperei, aber scheiß einen drauf. Wir haben auch eure alte Box, ne? Die Ampeg Box.
Ja.
Die haben wir ja. Nee, die war von Pete, glaube ich. Oder
ja,
genau. Wir haben den Pete abgekauft, genau. Und die steht bei uns ja immer noch im Proberaum. Mit immer noch original vom Pain Tape hinten drauf.
Ja.
Ja, kommt, hier kommt nichts weg.
Das nee, ist der beim H-Man müsste auch noch eine Box. Da steht noch eine 412er von mir.
Und wenn du das hörst, H-Man, dann bring das
nochmal. Der ist aber nicht schlimm, weil also die darf da auch ruhig noch viel länger stehen, wenn er sie nutzen kann. Aber er hat zwischendurch mal gesagt, dass er vielleicht keinen Platz dafür hat, dann kann er sich gerne bei mir melden, dann hole ich sie raus und muss einen anderen Platz dafür finden. Eine sehr alte Laney-Box, die ich auch von Pete damals abgekauft habe. Aber die gut klingt. Nicht alleine, als einzige Box ist sie so ein bisschen dumpf, aber im Zusammenspiel mit einer Marshall hat man wieder eine Kombi.
Die Corona Stern.
So kann man sagen.
Ich weiß nicht, wir haben jetzt fast 2 Stunden auch gequatscht. So, würde ich mal sagen, wenn ich mir die Takte angucke, habe ich eine kurze Pause gehabt. Eine Frage möchte ich noch stellen.
Du darfst auch noch 2 stellen.
Vielleicht ja
noch
2. hatten wir uns mal kurz darüber unterhalten. In der letzten Folge vom Pete's Podcast kam was auf, irgendeine Tour-Story, mit, wo du irgendwo irgendwas gemacht hast, was getrunken hast oder sowas. Kannst du aber gerne aufräumen, weil du bist da nicht zu Wort gekommen.
Ich habe die Folge noch nicht gehört, muss mir kurz auf die Sprünge helfen.
Es ging darum, bei irgendeiner Show, dass du warst betrunken, hast aber auf der Bühne relativ gut abgeliefert und hast irgendjemanden hingepisst.
Achso, ja, also dass ich auf der Bühne 100% bin und gut abliefer, ist ja der Standard. Nein,
doch, Professor, ey, was ne, musst du sein?
Nein, jetzt muss ich dazu sagen, ich bin bis auf ganz, 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 ganz seltene Ausnahmen, glaube ich, nie so besoffen auf der Bühne gewesen, dass ich nicht mehr spielen konnte oder, ne? 2-3 Bier gehören immer dazu für mich, immer. Ich kann nicht nüchtern auf eine Bühne, ich kann aber auch nicht betrunken spielen, also dafür bin ich dann nicht gut genug oder ist wahrscheinlich keiner.
Zach Wilde hat mal gesagt, der war mal so besoffen, dass der dachte, dass seine Gitarre ein Zauberstab ist und dann war Feierabend.
Genau. Mir ist halt dann so 2-3 Mal passiert auf Tour, dass man dann auf einmal, weiß ich nicht, der Tag war zu lang, zu viel Alkohol vor und auf einmal merkst, ach du Scheiße, ich kann gar nicht spielen. das kann passieren, aber ich vermute, was da beim Pete die Story war, es gab mal einen Abend, der ist danach halt sehr ausgeartet. Und da könnte sein, dass ich jemand mal meinem Zimmernachbarn nachts, natürlich nicht extra, sondern weil ich dachte, ich wäre auf Toilette, auf seine Tasche gepinkelt habe. Ja, das kann sehr gut sein. Die Story wird wahrscheinlich gemeint sein. Das war ein sehr ausartender Abend so oder so. Aber eben nach der Show.
So.
Den Tipp kann ich immer mitgeben, wenn man saufen will. Immer erst nach dem Set. Und dann, ja, kann der nächste Abend noch mal ein bisschen schwieriger werden, aber meistens ist er eigentlich so nach den ersten 1-2 Songs, dann ist man wieder drin. So dann, weil dann die natürliche Aufregung so, die haut dann so diesen ganzen Kater, den man den ganzen Tag über hatte, wieder raus.
Ja.
Und natürlich das Konterbier oder das zweite.
Ey, wenn du einmal drin bist, ne, dann ist das, ja, ey, das
ich sag mal, es gab, glaube ich, das bleibt ja auch nicht aus, wenn man jetzt, weiß ich nicht, jetzt sage ich mal, knapp 20 Jahre Touren oder so, da gibt es natürlich ein paar dieser Geschichten, wo vielleicht mal das eine oder andere Mal zu viel Alkohol geflossen ist, definitiv.
Sag mal.
Habe ich gehört.
kann natürlich alles sein. Das kommt in den besten Bands vor. Wo ist es nicht so?
Ich weiß nicht, das ist ein Gerücht, ich habe das selten gesehen oder gehört.
Also ich bin jetzt auch nicht so offen unterwegs gewesen, aber ich halte mich meistens mal zurück, weil ich wenig vertrage, das muss man auch dazu sagen. So, also dann, und ich leider unter Migräne und dann bin ich auch gar nicht gemacht dafür.
Ja, ich denke, ich weiß, welchen Abend die meinten, das war schon wirklich Eskalation, das muss man dazu sagen. Also ich sag mal so, nach dem Abend, das war mit Nest. Das klingt ja schon nach einer Todeskombi. Ne, also wir waren mit Nasty auf Tour, und wenn das der Abend ist, der da besprochen wurde, wie gesagt, ich habe die Folge nicht gehört, dann durften in dem Hotel, wo wir geschlafen haben, eine ganze Zeit nach uns keine Bands mehr schlafen. Und das ist eigentlich total untypisch für uns, dass wir uns mal so daneben benehmen, dass man uns rausschmeißen will. Das gibt's, also das kannst du an weniger als eine Hand abzählen, ja, dass sowas mal vorgekommen ist, dass man sich so daneben nimmt. Aber ja, das stimmt. Fieser Abend.
Ja, ey, passiert. Ich dachte, du hast ja die Chance, einfach Stellung zu beziehen. So. Ich habe dort gehört und dachte so, okay, dann muss ich mal nachfragen.
Nee, das stimmt dann auch schon. Ich habe da auch, das ist mir auch scheißegal. Also, das ist kein Problem. Aber
ist ja keiner
bei uns. Das hörte sich jetzt gerade kurz so an, als das musste ich, glaube ich, klarstellen, als hätte ich da auf der Bühne professionell abgeliefert, obwohl ich so besoffen war. Das war nämlich nicht so.
Okay.
Weil ich, wie gesagt, auch das kann man an einer Hand abzählen, aber dass ich total besoffen auf die Bühne gegangen bin, das kam höchst selten vor. Ja. Im Born for Pain-Kontext vielleicht zweimal, dreimal, maximal. Und der Abend war nicht derjenige. Das war eher danach der Barry und sein fucking Slimovic.
Das ist, glaube ich, auch gefallen. Ja, ich glaube, das war, jetzt wo du sagst,
ja,
dieser, da klingelt was.
Ja. Aber auch da wieder, einen kurzen Gruß an Nasty, die da vorher immer eine sehr große Klappe hatten. Von Born for Pain ist keiner im Krankenhaus dann abgelegen, den Magen auspumpen zu lassen und konnte die Hälfte der Tour nicht mehr spielen.
Ich glaube, das hat er wieder auch nicht erzählt.
Das war besagte Band aus dem Eupener-Umfeld, die vorher die große Klappe hatten. Also wenn es um Saufen geht, da sind schon ganz andere an uns abgeprallt.
Wenn Werbung für mich selbst, wenn jemand von Nasty das hört und gerne Bock auf einen geilen Gitarrentalk hat, können wir gerne einen Podcast machen und dann können wir das dann weiter ausführen. Sehr, sehr gerne.
gar alles gut. Problem. War ein sehr lustiger Abend. Wenn Nasty dazu nochmal zu Wort kommt, dann werden die noch ein paar andere Sachen wahrscheinlich sagen, vor allem der Matti. Aber das ist nicht jugendfrei hier.
Nein, es bleibt ja auch immer noch ein Gitarren-Podcast. So, ne?
Eben, und genau.
Also, das war ja, das ist ja so das Hauptding gewesen. Ich bin auch froh dazu, es gibt ja mittlerweile mehrere Gitarren-Podcasts, ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast.
Ganz ehrlich, ich habe mitgekriegt, dass Podcasts sich einer immer größeren
Beliebtheit habe ich auch gehört, ja.
Erfreuen, aber jetzt was Gitarren-Podcasts angeht, ich muss aber auch da vielleicht so ein bisschen abschließen noch, weil da haben wir jetzt gar nicht so viel drüber geredet, also über den Shop und so.
Stimmt, obwohl, das bin ich ja nicht hier gewesen, also ein bisschen schon.
Aber man hat dann auch, jetzt war ich natürlich, ich glaube insgesamt waren es 5 Jahre, die ich im Shop gearbeitet habe, so ein Ageman hat das noch viel länger gemacht, der Lars ja sowieso, ja. Klar ist sein Shop, aber diese 5 Jahre reichen auch aus, um irgendwann auch so einen totalen Überdruss zu haben an Interesse, was gibt es gerade wieder Neues oder ne, dieser Nerd in mir, was Gitarren angeht, der ist natürlich immer da, dass man sagt so, was finde ich geil und so weiter, aber wenn du das Ganze dann mal in einem kommerziellen Kontext, sage ich jetzt mal, mitmachst, da geht es ja dann auch immer darum, dass jedes halbe Jahr oder spätestens jedes Jahr zu jeder Messe kommt wieder irgendwas Neues und die versuchen alle irgendwie die Gitarre neu zu erfinden und so und dann kommt ein Schwall Kunden rein, der dir auch jetzt gerade in Internetzeiten natürlich dir das schon erzählt, obwohl du selber noch gar nicht die Chance hast, dich damit zu beschäftigen. Irgendwann war ich auch so ein bisschen drüber, jetzt, wenn es um das Equipment geht, so, ne? Weil auch da wieder jeder findet so seine Kombi, die irgendwann funktioniert und dann interessiert mich der Rest eigentlich nur noch aus einer Verkäufersicht, sagen wir mal so. Also was jetzt gar nicht so sehr, ich muss was an den Mann bringen, sondern eher so, was ist cool, was kann man den Leuten mit gutem Gewissen empfehlen, weil jeder, der den Musikshop Axel, glaube ich, kennt, der weiß, dass da eigentlich immer nur Sachen empfohlen werden, auf die
wo man Leute
alle Bock drauf haben.
Ja, genau.
Das fängt wirklich an bei der absoluten Einstiegsgitarre. Natürlich ist die nicht spannend oder so, aber trotzdem ist man von dieser Einstiegsgitarre eben überzeugt und sagt dann eben, okay, nimm die Pacifica oder nimm von mir aus die Chord oder was auch immer so, ja. Weil damit lernst du auf einem guten Weg. Nur die Basics bleiben halt immer gleich. Wenn man irgendwann hast du alles gesehen und gehört, alles nicht, das ist natürlich übertrieben, aber was es halt so gibt und die Basics bleiben ja immer die gleichen. Und du siehst ja auch heute, die Kids gehen ja trotzdem wieder zurück zu Hendrix dann teilweise, was weiß ich, und ziehen sich rein, was hat Hendrix gemacht.
Ja.
Zu Recht natürlich auch. Aber dazwischen gibt es 1000 Stufen von Evolution im Gitarrenkosmos, aber die Basics bleiben die gleichen. So, das kannst du dann noch in 1 Million Facetten versuchen neu zu erfinden, aber am Ende ist es ein guter Gitarrist mit einer guten Gitarre und einem guten Amp und dann hast du mehr als die halbe Miete. Das lernt man dann irgendwann so auch in so einem Shop-Kontext, glaube ich. Und da war ich dann so ein bisschen drüber. Da war ich dann einfach drüber, dass man sagt, boah, jetzt, ja okay, jetzt gibt es die halt nochmal eine andere Farbe und jetzt gibt es nochmal irgendwie...
Ja, die Magie verliert sich einfach.
Ja,
yeah, also
genau.
Das ist, aber, also ich finde es ja völlig natürlich, weil du hast jeden Tag damit zu tun und du willst das ja auch irgendwie am Mann bringen und an die Frau und du stummst einfach irgendwann ab, man hat alles schon gesehen so, und du hast auch irgendwann nicht mehr den Bock auf den Talk von wegen, ah, hast du schon was von diesem Effekt gehört und denkst, ey, hab ich noch nie davon gehört. Ist mir egal. So, also, weil du wirst totgeworfen dann damit, kenne ich nicht. Du
genau. Liest
ja auch keine Gitarre im Bus mehr. So. Das ist einfach auch zu viel. So.
Genau, das wird ja dann auch dann eben durchs Internet immer exotischer oder wurde dann auch immer exotischer, dass Leute dann sagen, guck mal hier, ich habe jetzt hier ein Effektpedal aus fucking Panama. So, das ist so ein kleiner, das ist dann am Ende auch, das ist ja eigentlich auch cool, dass es das gibt, aber dann den Talk dann eine halbe Stunde im Laden zu haben über dieses eine Effektpedal und das war jetzt in dem Fall gar nicht mal so geil oder einfach nicht mein Ding,
ja.
Das ist mir dann irgendwann zu viel gewesen. So. Ich mir denke, okay, weil dafür muss man auch ehrlich sagen, ist natürlich so ein Einzelhandel auch heutzutage viel zu schwierig geworden, wenn du mit dem Internet konkurrieren willst, als dass du dann auch noch die Geduld und Zeit hast, dir dann auch noch den ganzen Talk zu geben,
ja.
Also über was ist alles neu und was ist cool und jetzt gibt es dies und jenes wieder. Oder kannst du mir mal eben den Camper erklären? Jesus.
Natürlich mache ich mal eben, ich habe 5 Minuten Zeit.
Ja. Ne, also, oder keine Ahnung, es gibt immer die dollsten Anfragen manchmal. Oder kannst du mir mal eben 2 Akkorde zeigen? Dann kann ich die Gitarre selber mal testen. Nein, weißt du so. Aber das ist auch, dass der Faktor Mensch dann einfach, der reinkommt.
Ja.
So, ne, das ist so. Das ist, glaube ich, egal, ob man Schuhe verkauft oder Gitarren verkauft. Du hast halt immer mit Menschen zu tun, da können immer die deutschen Freaks bei sein. So, ne? Oder eben auch die netten Menschen. Also es ist ja auch so, dass man sehr viele nette Menschen und coole Leute trifft in so einem Kontext. Klang jetzt vielleicht zu negativ, so meine ich das gar nicht.
Nein, aber ich glaube, das ist normal, wenn du damit jeden Tag zu tun hast. Das ist genauso wie, dass du nicht mehr mit so einem Enthusiasmus auf ein Konzert gehst, wenn dich Typ XY auf sein Konzert anlädt, wenn du schon 1000 Shows gespielt hast, denkst du so, ja, ich bin drüber.
Ja, vielleicht so ein bisschen, genau. Aber ich würde heute würde ich es anders machen. Ich wäre, wenn wir heute auf der Gästeliste für Joe Satriani stehen.
Jo, da war die maximale Aufnahmezeit erreicht. Du hast was mit Joe Satriani nochmal gesagt. Statt so. Jetzt, ne?
Ich habe nur gesagt, wenn heute Joe Satriani in Bochum spielen würde, ich würde heute, statt heute jetzt, würde ich hingehen. So.
Er würde ich aber auch. Locker. Also, der Mann verdient es halt einfach.
Ich habe ihn nie live gesehen, verdammt nochmal. Es ist ja,
ich auch nicht. Es ist auch so 6 Jahre her, vielleicht kommt er erst wieder
alle. Aber auch nur Satriani oder Paul Gilbert, nee, natürlich, da würde ich auch hingehen.
Aber den habe ich schon 2 Mal live gesehen.
Nee, ich nicht.
Das ist cool.
Ich habe ja, das hat auch bei mir lange gedauert. Ich, ist ja auch die, mein Alter vielleicht, als Mr. Big rauskam. Und da war ich ja, das war ja auch zu der Zeit so Mitte der 90er. Da war ich noch nicht so im Gitarrenthema so sehr drin, wie das dann später kam.
Ja.
Bis ich gecheckt habe, dass Paul Gilbert bei Mr. Big gespielt hat. Das hat noch Jahre gedauert, weil ich den halt, ich hatte den so noch nicht auf dem Schirm. Ich habe zwar schon ein bisschen Gitarre gespielt zu der Zeit, aber habe mich noch nicht so mit den großen, sagen wir mal jetzt mal den großen Playern da so beschäftigt. Außer klar die, die man sowieso kennt. Jetzt so aus der Geschichte raus oder so. Ach so, nur.
Aber ich dann später lustig. Aber ich meine, Paul Gilbert ist jetzt auch eher so der, also immer, kein Insider-Tipp, das ist auch nicht, aber er ist auch nicht so der Rockstar.
Nee, nee, genau.
Ist so, ne? Sondern halt immer, hat er selber mal gesagt, bei dem standen nicht die Girls vom Tourbus, sondern immer die Leute, die gefragt haben, ey, wie hast du das gespielt? So. Und das fand ich ziemlich geil, so, weil er einfach, der ist ein Schredder-Typ, aber der ist halt nicht der, nicht der Richie Kotzen von Poison zum Beispiel gewesen. So als Beispiel. Nee. Das nicht. Oder wie heißt der von der Mötley Crüe? Komme jetzt nicht drauf.
Nicky Six, aber
Mick Mars.
Mick Mars, genau.
Ja.
Ja gut, aber der war auch, glaube ich, schon so krank
zu der Zeit. Stimmt, und auch schon so alt. Ja.
Er hat gar nicht viel Gelegenheit gehabt.
Das stimmt. Aber vernünftig gezockt so.
Ja, oder, total.
Ja.
Total, super Gitarrist. Aber ich habe, weiß nicht, ob du The Dirt mal gelesen hast.
Nee, ich habe nur den Film gesehen.
Ach so, ja. In dem Buch, klar, wie bei Büchern immer so ist, die sind ja viel ausführlicher. Also Film, der Film war aber ganz geil eigentlich. Und das Buch, da ist dann, sind dann längere Passagen über Mick Mars, auch über seine Krankheit. Der hatte so eine Krankheit, wo irgendwie die Knochen
ja, genau.
quasi fast versteinert
ja.
sind. So. Und dann erzählt er auch, glaube ich, selber in dem Buch so ein bisschen darüber, dass er später eigentlich gar nicht mehr spielen konnte, also fast gar nicht mehr spielen konnte. So. Er stand dann da auf der Bühne und dadurch, dass die Knochen alle so steinhart waren, konnte er, hatte er keinen Flow mehr drin. So. Und dafür umso mehr Respekt, dass er das dann noch so lange durchgezogen hat. Ich muss mal, ja, das Buch ist nochmal, ist nochmal Next Level.
Ja,
jetzt unabhängig davon, dass eher die traurig, auch die, die ganze Vince Neil-Geschichte mit dem Unfall und so.
Ach, mit seiner Tochter und
so. Ja, das ist im Buch alles sehr ausführlich. So. Das lohnt sich. Ich glaube, für jeden, der Musik mag, muss man noch nicht mal Musik für spielen, aber The Dirt lohnt sich. Oder auch White Line Fever von Lemmy zum Beispiel ist auch
cool.
Total gute Lektion. Das Slash-Buch zum Beispiel steht hier seit 10 Jahren rum. Ich habe es immer noch nicht
angeguckt. Ja, ich habe die Biografie von Anthony Kiedis zu Hause, habe ich auch noch nicht reingeguckt. Aber es ist ja Lockdown.
Ja.
Und jetzt haben wir eh viel Zeit. Bis
dafür habe ich mindestens 4 Queen-Biografien gelesen.
Wahrscheinlich. In Lockdown 1.
Nee, nicht jetzt. Die habe ich als Kind schon alle durch damals. Ja, ja. Queen war für mich immer. Auch zwischendurch, dann hat man immer mal so Phasen. Das ist, komm, jetzt habe ich schon Queen mal genug oder so. Aber das hört nie auf. Und jetzt letztens habe ich wieder, keine Ahnung. Ich beschäftige mich dann immer mal mit einer Platte, mit einer einzelnen, weil man ja. kennt ja eh dann alles als Fan. Und letztens habe ich, weil prallerweise Nuno Bettencourt ist ja ein riesen Brian May Fan und der hat mal gesagt, dass er Hot Space von Queen so geil findet, weil das die Platte ist, mit der er aufgewachsen oder Queen kennengelernt hat.
Ja.
Und Hot Space ist für so Queen-Fans eigentlich so eher so ein, ich will jetzt nicht sagen Unding, aber das war so frühe 80er, wo die Band nicht mehr so richtig wusste, wo sind wir jetzt eigentlich gerade. Freddie Mercury wollte immer mehr so in so Dance-Musik, weil er eben da ja auch viel in dieser Club-Szene unterwegs war. Und die Band ja, die, also die, war so ein bisschen so Identitätsproblem schon fast.
Ja.
Und so hört die Platte sich auch an. Aber ich habe ihr dann nochmal eine Chance gegeben, weil Nuno Bettencourt, da habe ich irgendwann ein Interview gelesen, wie er diese Platte nochmal so abfeiert. Und dann habe ich sie hier aufgelegt, also na, wirklich dann auf dem Plattenteller und mich auf die Couch gesetzt und die Platte
einfach gehört. Ja.
Und das funktioniert dann doch an der einen oder anderen Stelle mehr, als ich das als Kurzer zum Beispiel, als Kurzer, das hat für mich nicht funktioniert.
Nee, ich glaube, da muss man sich aber richtig damit auseinandersetzen. Und das Geile ist ja auch, weiß halt, wissen die wenigsten, aber ich höre halt immer, wenn du die Extreme anhörst, ich höre bei Nuno Bettencourt 2 Sachen raus. Das Eddie und das Brian May.
Ja,
also auch vom Arrangement her, von den Harmonien, die Sololäufe, die er spielt, auch wie Extreme arrangiert ist, das Queen.
Super. Ja. Ziemlich eins zu eins, also nicht eins zu eins,
aber
Quatsch. Extreme klingt schon sehr eigenständig,
klar.
muss man sagen. Aber da ist der Einfluss ist natürlich da, aber umso cooler, er sagt es ja, er feiert ja Brian May
ja.
komplett ab, so. Zu Recht auch. Ne? Naja, aber das nur so am Rande, dass ich dann, weiß nicht. Und dann gibt man so der Platte nochmal eine Chance und dann 20 Jahre oder 25 Jahre später merkst du, ah ja, eigentlich ist sie gar nicht so schlecht. So. Aber vielleicht muss man auch noch für Fan sein. Es wird auch nie meine Lieblings-Queen-Platte sein.
Ja, ich glaube, man muss für, also ich glaube, das ist so wie, ich bin ja bei Extreme sehr drin, aus Fangründen. Ja, nur Ben hat mal kurz getroffen. Und das ist wie mit der Waiting for the Punchline, das vierte Album von Extreme, was so gar nicht ist wie die anderen drei. Da musst du auch Fan für seinen Bock darauf zu haben. Das ist so, du hast immer bei jeder coolen Band immer ein Fan-Album, wo du sagst, das geht nur, wenn du Fan bist, wahrscheinlich so, ne?
Ja, ja, absolut. Also gerade auch, was, weiß nicht, Rob hat das ja zum Beispiel mit Maiden oder so und dann versucht er mir, und ich bin selber mittlerweile, also was heißt mittlerweile auch schon lange, aber Maiden war jetzt nicht in meiner frühesten Jugend so meine Lieblings-Metal-Band, das kam erst später. Dann versucht er mir auch so ein paar Sachen schön zu reden von Maiden, wo ich sage, nee, das funktioniert für, also du kannst mir keine Dance of Death oder keine Ahnung, so spätere Sachen, die jetzt so in den letzten 10, 15 Jahren kamen, die kannst du mir nicht schönreden. Das funktioniert für mich dann einfach nicht. Aber ich respektiere das, weil er ist Fan.
Klar.
Genauso wie ich das dann vielleicht sage, ich so, ja, ich kann bei Metallica Hardwired, ich finde da schon noch ein paar Sachen gut.
Ja,
aber wenn man ganz ehrlich ist, ist das einfach nicht mehr so richtig gut. So, das ist auch, Death Magnetic ist auch noch ganz okay. Über eine Sten Enger brauchen wir nicht reden, die hat irgendwie einfach nur so einen Freak-Status bei mir und so weiter. Ne?
Also das die ist Lulu so. War schlimmer. Hä? Die Lulu war schlimmer.
Ach, die habe ich nie gehört. Da hab ich habe im Radio mal einen Song gehört, als sie das hier, eins Live-Konzert oder so,
ja.
kam noch live übertragen damals. Das habe ich angemacht, das habe ich nach 5 Minuten ausgemacht. Als Fan. Ich habe es ausgemacht, ich konnte nicht weiter hören.
Ich dachte eigentlich so, wenn Metallica das einfach als Download für umsonst zur Verfügung gestellt, hätte ich gesagt, alles in Ordnung, aber nicht für irgendwie 20 Euro oder so
weiter. Ich finde aber auch jetzt, vielleicht tue ich ganz vielen Leuten jetzt Unrecht und Fans, aber ich finde Funtle Reed auch oft einfach nichts, kann ich nichts mit anfangen. Und dann, die Kombi fand ich von vornherein schon prall, weil man sagt ja immer, mal gucken, was bei rauskommt.
Ja, aber das war,
mein Gott, was für eine Grütze. Aber vielleicht muss ich die auch in 15 Jahren mal auflegen.
Und dann sagst du, aber
nein,
ich glaube aber trotzdem, du kannst das ja, ich schlage jetzt doch nochmal die Brücke. Kannst du das ja auf jede Band beziehen. Du musst wahrscheinlich bei jeder Band irgendwie haben die, jede Band hat ein Album draus, wo du Fan sein musst. So, wahrscheinlich auch bei, du hast halt auch gesagt, du bist bei Slipknot bei der All Hope Is Gone ausgestiegen. Mehr oder weniger. So.
Ja, wobei jetzt, also ich mag Slipknot, aber das ist jetzt keine Band für mich, wo ich sage, da bin ich jetzt so Fan von, sagen wir mal so.
Ja, okay. Also ich würde mich schon noch irgendwie als Fan von früher noch so bezeichnen. Aber ich bin schon fast nach der, obwohl die All Hope Is Gone, da waren noch ein paar gute Sachen drauf. Ich fand die Volume 3 war Wahnsinn, richtig
gutes Teil. Das ist das einzig wirklich relevante Album, was sie haben, für mich. Also nur für mich jetzt.
Okay.
Ne? So, das ist, Iowa ist mir zu chaotisch.
Dann kann ich verstehen.
Also bevor ich Iowa höre, dann höre ich 1000 Stunden am Tag Napalm Death oder Grindcore.
Okay, also
das macht für mich Sinn. Iowa macht für mich keinen Sinn. Und da ist für mich außer Left Behind oder so kein einziger Hit drauf.
My Plague war cool. Das war dieser
kenn ich schon nicht. Okay. Diese ganze 666-Shit oder was war auch immer wieder.
If you're 555.
Furchtbar. Funktioniert auch live für mich nicht. Ich habe es 2-3 Mal gesehen, funktioniert für mich nicht. Diese Volume 3 ist einfach das Epizentrum dieser Band.
Und die hassen das, ne?
Ich weiß, ja. Ist mir aber egal. Das ist eine Rick Rubin-Produktion, die einfach Wahnsinn ist.
Ja.
Und damit habe ich die Band erst verstanden.
Ja.
Alles, was vorher war, die erste Platte ist für mich Nu Metal Quatsch. Auch wenn da auch 2-3 Hits sind drauf, so hier mit
Wait and Bleed.
Wait and Bleed, genau, so die Sachen.
Und
das war mir damals zu albern noch mit den
Masken. Out, genau.
Also ich fand das alles albern. Das konnte ich nachher so ein bisschen mehr appreciaten, die erste Platte. Iowa verstehe ich bis heute nicht. Will ich auch gar nicht. Ist whatever. Left Behind, außen vor, das ist ein geiler Song. Und dann kam diese Volume 3. Da habe ich gesagt, ach, da Schwede, hat es geklickt. Also vom Intro bis zum letzten Ton der Platte, das ist so eine richtige Reise, die da mitmachst, die auch einen ganz eigenen fiesen Sound hat und so weiter. Und dann diese All Hope Is Gone, fand ich auch sehr geil. War dann ein offenerer Sound schon.
Mhm.
Also mit auch mehr, noch mehr Melodie und so. Aber fand ich trotzdem geil. Und dann,
dann war auch der große Bruch, also großer Bruch. dann wurde das, also mir wurde das dann viel zu sehr zirkusmäßig, auch vom, vom Setting. Wenn ich Live-Sachen von denen sehe, dann sage ich so, okay, das ist viel zu viel.
Dann ist aber wieder dieses Ding, du musst halt irgendwo, musst du dann ja wieder weitermachen. Das ist, jetzt wäre es ja fatal zu sagen, Slipknot ist eine Stadionrockband geworden. Aber die müssen ja dann eben, dieser Erfolg, du willst ihn ja weiterbringen und du musst ihn irgendwo, alles was sie jetzt an Produktion vorher schon gemacht hast, das kennen deine Fans ja dann.
Klar.
So, dann musst du, dann überlegst du für die nächste Tour, so, was können wir denn jetzt machen?
Ja.
So, also vermute ich jedenfalls, ich habe noch nie in einer Band auf diesem Level gespielt, die sich dann über so fette Produktion Gedanken machen muss. Aber du willst ja dann immer irgendwas Neues machen und dann willst du wieder was Neues bringen und was weiß ich, keine Ahnung. Mir wäre das, also... Wenn ich der Typ in der Band wäre, der sich darüber Gedanken machen müsste, gute Nacht.
Aber ich meine, irgendwann muss ich ja, guck mal, Corey Tyler ist, der hat, ich glaube, vor 2 Tagen Geburtstag gehabt. Ich weiß das nur, weil ich das bei Instagram gesehen habe, ich weiß ja nicht auswendig. der ist Ende 40, 47 ist er geworden oder sowas. Ja. Ne? Und nimmst du den halt noch mit 50, 60 ab? Also ich würde wahrscheinlich nicht machen.
Keine Ahnung, nimmst du Keith Richards ab, der Bock hat, bei The Stones zu spielen?
Lebt er noch?
Der lebt noch. Und die, also ich weiß nicht, ob die jetzt aktuell noch, gut, jetzt wegen Corona spielt sowieso kein Mensch, aber Keith Richards hat doch, und soll ich aber sagen, ich nehme Keith Richards ab, ich meine, auf Geldgründen geht er doch nicht mehr auf eine Bühne.
Muss nee, da muss er auch nicht, das stimmt. Ich meine aber nur, vielleicht bei Slipknot ist das noch was anderes, weil das sind maskierte Typen, wie ich das anhöre.
Ja, vielleicht, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Es ist sowieso... bei Slipknot weiß ich nicht, ich kann das jetzt nur so für mich und für Hardcore-Punk auch so ein bisschen sagen, vielleicht, oder auch vielleicht für Metal, wenn wir jetzt nicht gerade über Märchen-Metal im Fantasiewald reden, sondern über echten,
den guten ich ja Metal.
sondern dann, das ist natürlich auch eine Musik, die von einer Art Rebellion lebt, die du in jungen Jahren mehr hast als später. Das ist einfach so. Und bin jetzt selbst fast 40 und muss auch sagen, da ist natürlich nicht so dieses absolute Feuer dann drin, dass du sagst, ich will jetzt die Welt verändern mit genau dieser Band oder mit genau diesem einen Gitarre-Riff oder so, sondern klar, das, wenn du den Ansatz nimmst, dann kann man das vielleicht einem Corey Taylor heute nicht mehr so abnehmen, wie als er mit Anfang 20 auf was weiß ich, auf was die alle waren, sich gegenseitig auf die Drumfälle gepisst haben und dann ihre Show gespielt haben. Kann ich ihm aber nicht unterstellen, ich weiß es nicht.
Ja, ich will mich auch nicht selbst das ausschießen, weil ich auch noch sage, ich finde Limp Bizkit ja immer noch cool. So, ne? Dann kannst du genauso gut sagen, Fred Durst wird auch auf die 50 zugehen und wenn der, weiß ich nicht, der macht es ja auch noch, soll er machen, ist ja in Ordnung. Ich meine, James Hetfield, ich habe Fotos von dem gesehen, dachte ich mir so, uiuiuiui, der ist ja alt geworden. Ja, ist aber auch normal. So, ich meine, er ist auch rückfälliger Alkoholiker, kommt auch hinzu. Der wird auch viel mitgemacht haben.
Ja, ich meine, guck mal, wir reden ja mittlerweile auch, weißt du, das fühlt sich ja manchmal immer so an wie gestern, ne? Aber so eine Kill 'Em All kam 83, glaube ich. 83, das ist falsch.
Noch nichts.
Das, überleg mal, wie lange das her ist mittlerweile. Fast 40 Jahre.
Ja. Und da kam so die Scheibe raus.
Genau.
Ja.
So, das heißt, vor über 40 Jahren haben die sich das erst, oder vor jetzt gut 40 Jahren haben die sich das erste Mal getroffen und gesagt, so, jetzt stell mal, du bist ja selber noch keine 40 Jahre alt, überleg mal. Und die kennen sich alle schon länger in dieser Band und sind damit, ich werde da immer maximalen Respekt vor haben, auch wenn ich selber dann sage, okay, auch im Falle Metallica, das ist so ein Ding, die haben ihren Zenit überschritten, für mich immer, aber wenn ich dann wiederum sehe, da kommen dann wieder 12-Jährige oder 10-Jährige hin, auf die Shows mit ihren Eltern und die finden das total geil, dann hat das immer seine Berechtigung irgendwie. Weißt du, auch wenn da mit einfach nur was weitergetragen wird, muss ich selber dann noch sehen. Und das, die haben heutzutage Fans auf der Bühne stehen, die da so Headbang.
Ja.
Ich kann mir kaum was Peinlicheres vorstellen, ganz ehrlich. Das ist unfassbar peinlich für mich, dass die da so ein paar Kids auf der Bühne stehen haben, die dann da alle so Headbang zu, keine Ahnung, und irgendein Quatsch-Song. Das, ne, also.
Aber das ist ja am Ende auch perspektivisch zu sehen. Also ich glaube, ich weiß nicht, wieso ich immer wieder auf Slipknot komme, so, ne? Aber du hast es mir angetan. Du hast die Leute, die einfach sagen, die letzten beiden Alben von Slipknot, bei denen bin ich eingestiegen und seitdem ist das die Band für mich, das alte Zeug interessiert mich gar nicht.
Genau.
Und ich sag dann, ich will jetzt auch, ich glaube, ich bin 32, ich sage dann, ja, das Neue interessiert mich nicht so. Ich fand das cool, was die vor 15 Jahren rausgebracht haben. Und wir reden dann von Zeitraum 15 Jahren, das ist ja immer noch eine jüngere Band. So, ne? Und die holen ja immer noch die Leute ab. Für mich wird Slipknot immer die Urbesetzung bleiben. Wenn ich Jay Weinberg auf der Bühne sehe, denke ich immer, Alter, das ist für mich immer Joey Jordison gewesen. Und wird es auch nach wie vor bleiben. So.
Ja, man muss ihm, aber man muss ganz ehrlich sagen, dass er es gut macht.
Ja, das ist ein guter Drummer. Ist ja.
So, aber das war's dann auch.
Du hast ihn kennengelernt.
Ja. Der, ja, klar, ich habe den kennengelernt, aber.
Also ist ehemaliger Drummer auch von Madball gewesen. So.
Genau. Das. Aber ich habe nie mit dem zusammengespielt. Also das war die Zeit, als ich getaggt habe.
Ja.
Weil er auch zu der Zeit, kurze Zeit mal in Madball. Genau. Das hat aber nicht funktioniert und da brauchen wir nicht viel Worte drüber verlieren. Der Typ ist einfach. Der kommt aus einer anderen Welt. Durch den, ich meine, das hat alles nichts zu sagen, aber man hat dann, man bekommt dann schnell das Gefühl, dass er halt auch in dieser Welt aufgewachsen ist, die einfach alles ein bisschen größer und.
Bei dir, Vater?
Genau.
Ja.
So, und der hat ja danach noch bei Against Me gespielt und die haben exakt die gleichen Probleme.
Aber ich weiß, das habe ich auch gelesen, der ist da auch so. Nicht im Guten rausgegangen.
Genau. Aber, ja. So, das, also, ich kenne jetzt Against Me auch nicht gut genug dafür, aber ich weiß, dass die genau die gleichen Probleme mit den Typen hatten. So. Und aber letztlich auch da, ich finde es für ihn dann wiederum cool irgendwie, dass er da bei Slipknot gelandet ist, weil er jetzt ist jetzt kein schlechter Mensch oder so, weißt du, also das ist, so kann man das nicht sagen.
Nee, ich glaube, das ist halt immer eine Sache, wie du aufwächst so und was du mitbekommst.
Ja, genau, also der war, so würde ich das gar nicht sagen wollen, aber der war halt an einer oder anderen Stelle schon ein bisschen anstrengend, sagen wir so, und aber hey, ich habe dann irgendwann mal, habe ich mir das mal letztens angeguckt mit ihm, also nicht live, aber so bei YouTube und Joey Jordison hin oder her. Und ich weiß auch, was du meinst. Der hat das ja auch sehr geprägt, den Sound, ne? Glaube ich, mit seinem Drumming. Und was Jay Weinberg da macht, ist aber jetzt so technischer, ne? Das ist schon.
Ja, das wird ja auch nicht spielen, muss man
auch genau.
Also, du musst ja, also du wirst ja auch so die Bosse von Slipknot wird wahrscheinlich Corey Taylor und Sean Cram sein, die werden ihm sagen: Pass auf. Du spielst wie Joey Jordison. Ganz einfach.
Ja, genau. So. Und das kann er, glaube ich, auch. Im Mapper-Kontext hat das nicht, sowieso nicht gepasst. Also, weil er eben auch, der ist ja so ein sehr extrovertierter Drummer, sagen wir mal so, und er will an jeder Stelle zeigen. Er hat auch ein Album mit denen aufgenommen. Mhm. Das hörst du dann da auch. Oder die mussten den wahrscheinlich auch hin und wieder bremsen, weil er eben
zu viel
Frickeleien machen will. Die kann er auch sehr gut, also das würde ich ihm gar nicht absprechen, aber ein bisschen reduzierter manchmal hätte ihm dann auch gut getan.
Ja, bei Slipknot kannst du dich ja ausleben, so was das angeht, so, ne? Das ist ja.
Ja, auch das kann ich gar nicht beurteilen. Kann auch sein, dass der jeder einzelne Schlag aber glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass das einfach auch ganz gut passt bei der Band, dass der da so seine Lücke gefunden hat, oder dass der da eine Lücke gefunden hat, die er mit seinem Style gut füllen konnte.
Ja.
Wenn man so drüber nachdenkt, wie er spielt und was er gerne spielt, dann ist das schon, dann passt das schon. Ich glaube schon, also mir hat es gefallen im Sinne von, der hat da nichts kaputt gemacht. So, ich habe die ja auch das letzte Mal live gesehen, hat Joey Jordison halt noch gespielt. Und ich fand das okay, so, das. Soll er halt. Gucke ich trotzdem lieber Bruce Springsteen. Wahrscheinlich schon.
Dass der mit berühmten Vater, der Vater von James Weinberg ist Max Weinberg, also der Drummer von der E Street Band. Für die Leute da draußen, die das nicht googeln wollen. Genau. So, deswegen hat der Typ auf jeden Fall etwas Vitamin B, kann man sagen. Höchstwahrscheinlich. Ja.
Kann man wahrscheinlich so sagen. Aber ich glaube auch gar nicht so sehr, dass er seinen Vater dafür brauchte, jetzt um bei Slipknot zu landen, weil das ist ja auch irgendwo alles eine relativ kleine Welt,
ja.
Kleiner Kosmos, der ganze Musikkosmos, aber gerade dann auch in der Heavy-Szene, Metal-Szene und so weiter, und er hat ja vorher schon jetzt so ein paar Sachen gemacht, so ich glaube jetzt nicht, dass es jetzt daran liegt, dass man...
Nee, also ich, wie du schon sagst, zum Beispiel ist ja der V-Man, der Bassist der neue, den die haben, seitdem ja Paul Gray verstorben ist ja der ehemalige Tag zum Beispiel auch von Mastodon gewesen, so, und auch der wiederum, ich folge ihm auf Instagram und der baut einfach auch richtig geile Akustikgitarre, was richtig geil ist, also der ist ein richtig guter Typ, ja, also der macht das echt geil und wie du schon sagst, ist wahrscheinlich eine kleine Szene, aber egal,
Genau.
Ist also, ja. Sollen sie alle machen.
Ja, eben, genau. Das gibt es auch gar kein böses Blut oder so, gar nichts. Es war einfach nur. Wenn ich habe letztens. Ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang. Ich habe irgendein Interview gesehen, gelesen, gehört. Vielleicht war es auch in einer Fernsehsendung, also in einer Netflix-Serie, irgendwas. Da hat jemand sowas in der Art gesagt, so auf Tour lernst du einen Menschen in 2 Stunden besser kennen, als wenn du mit dem 10 Jahre irgendwie befreundet bist. Mhm. Irgendwie sowas in der Art war der Spruch. Ich kriegst jetzt nicht mal so ganz zusammen. Und das ist exakt das. Vielleicht nicht 2 Stunden, aber geh mal 1-2 Wochen mit jemandem auf engstem Raum auf Tour. Da lernst du die Menschen am besten kennen. Das ist tatsächlich so. Und das, da war es jetzt bei ihm zum Beispiel so eine Sache, das war okay, aber das muss ich nicht dauernd haben.
Nee, es ist ja das Gleiche, also kann man ja auch so sagen, wie dann auch, hat der Walle auch gesagt, ihr, ob das jetzt mit Madball ist oder mit Born from Pain, ihr fahrt auch nicht jeder im eigenen Lightliner.
Nee, aber selbst wenn es der Nightliner ist, wir waren ja auch, haben ja auch Nightliner-Touren gemacht. Klar, ja,
das heißt, es ist
immer Van. Genau, der ist dann ausgebucht, da sind immer viele Leute und du hast einfach keine Privatsphäre. Und dann ist es natürlich umso wichtiger, dass man die Menschen mag, die um einen rum sind. Das kann man sich aber nicht immer aussuchen. Im Van schon, das ist dann nur deine eigene Band plus 2-3 Leute vielleicht maximal, die noch Merch, Sound oder was auch immer machen. Und in einem Nightliner, wenn der dann so mit 20 bis 24 Betten voll ausgebucht ist, sind da vielleicht eben auch mal Leute bei, die auf die hast du keinen Bock.
Klar.
Kann passieren. Kommt zum Glück, muss ich auch ehrlich sagen, super selten vor, aber du hast wie überall auf der Welt komplette Idioten manchmal dabei. So, und dann gehen die dir auf den Sack. So,
ja. Einfach. So ist ja jetzt auch nicht gerade das Traumschiff, wo man sich dann gut aus dem Weg gehen kann. So, ne?
Nee, dann wäre ja auch Harald Schmidt, der Busfahrer, fantastisch. Da würde ich die ganze Zeit nur vorne eine nach der anderen rauchen bei Harald Schmidt.
Ja, ey. Schade. Nee, aber ey, mein Gott. Wir haben jetzt fast, also ich finde es gut, weil ich will gar keine, eigentlich will ich gar keine Begrenzung haben, weil ich es halt cool finde, einfach lange zu quatschen. Ich hau den Podcast ja eh nur wahrscheinlich alle 2 Wochen raus. Jetzt haben wir aber fast 2,5 Stunden gequatscht.
Ja, das ist schon viel zu viel.
Ey, ja, man, wir haben alles abgearbeitet. Das,
ja, aber ich meine, wer will sich das denn jetzt
2,5 Stunden rein? Ich höre mir das auf jeden Fall die ganze Zeit
an. Also wenn ich jetzt irgendwer wäre, der sagt, boah, egal, ich ziehe mir jetzt den neuen Paul-Podcast rein, da sitzt der Dom und dann gucke ich, dann steht da 2,5 Stunden und denke ich mir, Alter.
Ja, dafür tease ich die Leute doch genug. Aber die hören sich ja bisher wahrscheinlich gar nicht mehr an. Nein, Quatsch, natürlich hören sich ja an. Ich mach die Sahne. Ey, das ist doch, du hängst sonntags abends oder sonntags bei dir ab, hast den Fernseher laufen, guckst auf Instagram und lässt einen Podcast laufen. Und dann lässt den einfach durchlaufen. Und dann skippst du so durch. Und entweder hören sich die Leute an oder nicht, aber so ist das.
Hey, umso besser, wenn die Leute sich das ganz anhören wollen.
Du machst viel Werbung dafür.
Ich mach
Werbung. Auf all deinen, auf deiner Homepage.
Oh, das ist aber, das kannst du gar nicht zahlen, Paul.
Ich weiß, aber ein bisschen Budget habe ich noch von meiner Corona-Soforthilfe. Muss ich nur ausgeben.
Muss ich bei meinem Social Media Manager.
Kein Problem, mache ich.
Der schickt dir einen Vertrag und dann wird das auseinander klamüsern.
Machen wir.
Ich habe halt, weiß ich nicht, also mein privates Profil hat allein so 300 Follower, glaube ich, oder?
Ja.
Das kannst du gar nicht zahlen, Paul.
Das ist kein Problem. Das kriegen wir schon hin.
Jetzt gucke ich nach. 296.
Ist das? Ey, mein Shop hat jetzt 604. So, ja, komm, dann einigen wir uns noch. Nein.
Nein, alles gut.
Ich fand den Talk mega. Ich habe Bock auch gehabt. Viel Gitarren-Talk, viel Musik-Talk. Schaltet ein bei der nächsten Folge Paul's Repair Shop. Wann auch immer die kommt. Kommt gut. Ja. Nee, frohes neues Jahr, weil die wird das nächste Jahr, glaube ich, sogar erscheinen. Kann man auch sagen. Wahrscheinlich.
Ja, dann frohes 2021
auch genau, von mir. Kann nur besser werden.
Hallo, neues Jahr. Genau. Corona immer noch da. Oh ja,
scheiße. Genau.
Gar nicht weggegangen.
Nee, leider nicht mit dem Jahreswechsel. Nein. Dom, tausend Dank, dass du das gemacht hast.
Ja, sehr gerne.
Schönen Abend noch. Danke fürs Essen. Und Freunde, wir hören uns. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Dieser Guitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.